135.000 Ticketanfragen für das erste Fortuna für alle Spiel diese Saison.
Kundenfreundschaften werden gepflegt.
Fortuna trifft alles außer das Tor.
Und verliert erstmals seit 8 Monaten wieder ein Ligaspiel.
Dazu gibt's neue Wurstboden.
Hamburg ohne Ultras.
Und wie immer geile Mucke aus der Loge.
Hä? Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 56. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als...
Der Andi, und ich bin ein gebrochener Mann. Erstmals seit 8 Monaten verliert die Fortuna. Ich hatte versucht, die Podcast-Aufnahme, wo es geht, zu sabotieren, aber naja, hier bin ich. Und wir sprechen für euch miteinander über dieses Spiel und das Drumherum. Und wir hoffen, dass ihr trotzdem ein bisschen Freude dran haben werdet.
Tune kann halt keine Spitzenspiele gewinnen. Also außer das gegen Hannover vor ein paar Wochen. Aber er kann keine Spitzenspiele gewinnen.
Außer das letzte Spiel, was wir 2-0 gegen HSV gewonnen haben.
Ja, aber außerdem. Naja, Andi, bevor wir losledern über diese miserable Mannschaftsleistung, die wir da heute gesehen haben, chancenlos gegen den HSV, so muss es doch sein bei 0-3. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe vor, mir die Zusammenfassung auf Sky anzugucken, heute Abend vielleicht.
Aber das machen wir hinterher, nachdem wir drüber gesprochen haben. Lass uns widmen.
Gerne. Und ich glaube, ich mache es dir wieder zu einfach, aber ich beginne mit...
sein Vorname und sein Nachname sind beides Vornamen und er hat heute auf der rechten Seite gespielt.
Nein, so einfach nicht. Okay. Ich sag nur Elfmeterpunkt. Sein Wohnort war der Elfmeterpunkt.
Okay. Da Reinhard Saftig.
Da grub er sich ein damals. 97, 98... Und 98, 99, also die Rücknummer 11 trug über unserem Verein. Er ist mittlerweile 60 Jahre alt. Er spielte als Mittelstürmer, er ist polnischer Staatsbürger.
Ach, Marek Lesniak.
Richtig.
Zickzack, Lesniak.
Ja, der sich am Elfmeterpunkt eingegraben hat.
Ist das so? Da habe ich keine Assoziation
gerade. Ja, das war immer, also zumindest bei uns damals, war das so, der ging die Mär, dass Marek Lesniak sich unter dem Elfmeterpunkt eingräbt und dann einfach wie ein Phantom auf einmal auftaucht im Strafraum und die Tore schießt.
Also um dem Abseits zu entgehen, ja. Genau clever, so. Clever.
So war er, der Marek.
Ja, nicht so der klassische, natürlich wuchtige, große Mittelstürmer, sondern eher so der kleine, wuselige, hat aber unter seinem wuchtigen Schnäuzer oder über vielmehr seinem wuchtigen Schnäuzer auf jeden Fall einen Torriecher gehabt. Also das Fuchs-Symbol bei Anstoß wahrlich verdient. So ein typischer Knipser-Typ, ne? Der einfach im Strafraum genau wusste, was er macht. Ich glaube, er hat noch nie in seinem Leben ein Tor von außerhalb des Strafraums erzielt.
Und das kann ich jetzt gar nicht hier in meiner Statistik sehen, aber tatsächlich der Knipser-Typ, er hat auch in der Bundesliga für Bayer Leverkusen lange gespielt.
Wattenscheid
und auch, hat für die Fortuna... Uerdingen. Ja, hat für die Fortuna in 52 Spielen in der zweiten Liga immerhin 16 Tore geschossen.
Ja, also es fiel ja schon in eine sehr schlechte Phase. Er bildete aber, also unser Prunkstück der damaligen Mannschaft, wenn man davon überhaupt reden kann, war halt dann doch der Sturm Marek Lesniak und Iglitare. Die beiden, die konnten schon was. Das hat halt nur nicht gereicht, weil der Rest der Mannschaft vielleicht nicht so gut war und Iglitage sich irgendwann ja auch entschieden hatte, dass er jetzt keinen Bock mehr hatte, bei Fortuna die Knochen hinzuhalten. Das ist aber eine andere Geschichte, die wir dann in Folge, was weiß ich, wenn wir irgendwann bei 17 sind.
Ja, er hat interessanterweise hat eine sehr, sehr gute Pokalbilanz für die Fortuna. In 2 Spielen 5 Tore geschossen.
Ja, ich habe die Pokalspiele nicht mehr vor Augen. Ich habe aber so eine Vermutung, dass da unter anderem das 7-4 beim SV Strahlen dabei war. Und es könnte sein, dass er einfach in dem Spiel halt wahnsinnig viele der Tore beigesteuert hat.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber
du könntest einfach draufklicken, aber...
Ja, möchte ich aber jetzt gar nicht.
Am Ende habe ich
recht.
Ist
mir viel zu viel Aufwand hier an diesem Sonntagabend.
Na gut, dann verlassen wir Marek Lesniak und gehen in die Steilpässe. Allerdings brauchen wir dafür welche? Haben wir Steilpässe, Andi? Guck mal im Säckerl, im Sackerl.
Ja, ich habe das Sackerl ganz tief umgegraben und habe überhaupt nichts gefunden.
Ja, das ist blöd. Und ich habe die Rubrik übersprungen, fällt mir gerade ein. Also es ist noch keine, aber ich habe so ein bisschen, untergeschmuggelt. Andi, willst du mich nicht was fragen?
Achso, Thorsten, wo ich es höre, was trinkst du denn da?
Ich trinke heute eine Pepsi Max Mango. Das ist jetzt nicht so was radikal Besonderes, aber ist jetzt auf der anderen Seite ist schon ein importiertes Getränk, ne? Und dadurch auch leider etwas teurer. Das es allerdings in den meisten handelsüblichen Rewe-Supermärkten tatsächlich zu kaufen gibt. Und ich finde sie ganz hervorragend. Ich mag ja Mango-Softdrinks und in Verbindung mit einer zuckerfreien Cola, gute Sache.
Fanta Mango kommt über das Land.
Gibt's auch noch mit Limette bei Pepsi, aber ich finde die Mango-Variante eindeutig die stärkere von beiden.
Hast du sie bei Rewe gekauft oder ist das von der aus den Niederlanden importierte Ware?
Guter Hinweis, also die ist von Rewe. Ich habe, wie du ja weißt, bei meinem letzten Niederlande-Urlaub schon das ein oder andere Softgetränk mitgebracht auch. Und ich gebe zu, weil die Fanta Mango, siehst du, jetzt hast du mich angesteckt damit, die Pepsi Max Mango tatsächlich sehr, sehr günstig war, habe ich mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich so eine Palette mitzunehmen. Also irgendwie 24 Dosen, 12 Euro, also tatsächlich sehr günstig. Aber dann hatte ich mich für die Fanta Raspberry entschieden. Und wie du weißt, habe ich ja auch noch Mountain Dew mitgebracht. Also so viele ungesunde Softdrinks. Naja.
Ja, vielleicht bringe ich dir einfach eine Palette mit, wenn ich das nächste Mal über die Grenze gehe.
Ja, zu Fuß. So weit ist ja nicht.
Genau. Ja, also wir waren bei den Steilpässen, ne, Thorsten?
Ja, und da haben wir keine.
Ich kann ein Bonmot erzählen. Ich habe eben eine Tasse persönlich überbracht. Und zwar der liebe Holger aus der Schweiz.
Oh ja.
Der wollte ja so unbedingt gerne eine Tasse haben und habe ich mich breitschlagen lassen. Aber nachdem ich festgestellt habe, dass ich glaube, der Versand der Tasse etwa 16 bis 20 Euro in die Schweiz gekostet hätte, habe ich ihm geschrieben und sagte, ja, ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen doll. Und dann haben wir es aber so gemacht, dass seine Schwiegermutter, die in Düsseldorf-Wersten wohnt, die Tasse entgegengenommen hat. Und da ich heute dann noch meine Kinder oder ein Kind in Wersten bei meinen Eltern weggebracht und wieder abgeholt hatte, habe ich eine persönliche Tassenübergabe über die Schwiegermutter gemacht, die auch sagte, ach, der Holger, der wartet schon so lang. Ja.
Toll.
Und jetzt ist es tolle Geschichte. Und bevor ihr es versucht, ich habe die Filmrechte daran schon verkauft.
Ja, und auch die Kirche wird aufmerksam und läutet andächtig, weil es gerade 18 Uhr ist, die Glocken, die man bei mir im Hintergrund hört. Um das gut zu heißen, dass wir diese Tassen dann einfach so vergeben, Gott statt sie zu verschicken. So. Ja, genau. Statt sie zu verschicken für einen Versandkostenbetrag, der höher ist als der eigentliche Warenwert.
Ja.
Aber natürlich nicht der ideelle Wert, der liegt ja ganz woanders. Tja, also nochmal die Aufforderung an uns, kontaktiert uns, schreibt uns am liebsten über kontakt@gebrabbelrotweiß2s.de. Ansonsten wollte ich mal Werbung machen für unseren YouTube-Kanal. Da kann man auch den Podcast hören und es gibt immer mehr Leute, die das machen. Also der ist jetzt, sagen wir mal, nicht unsere gängigste Plattform zum Podcast hören, weil wir da natürlich jetzt auch keine bewegten Bilder bei den Podcast-Folgen haben. Und das ja ist bei YouTube dann nicht immer so beliebt. Aber es gibt ja auch mittlerweile immer so kleine Clips, die ich zum Beispiel bei Instagram poste unter der Woche oder bei X. Und die kann man auch alle dort betrachten. Außerdem gibt es unsere Vorspiele von den Partien, die wir ja bei EA Sports FC 25 immer vorspielen, die gibt es da auch zu sehen. Also schaut mal auf unseren YouTube-Kanal, Gebrabbelrot-Weiß müsst ihr einfach suchen bei YouTube, dann findet ihr den auch, das sollte nicht zu schwer sein. Aber es gibt noch einen anderen YouTube-Kanal, auf den wir hinweisen wollten und das ist, ja, oder eine, vielmehr eine Show auf einem YouTube-Kanal und das ist die sogenannte So geht's Show, ne? Warum, Andi, warum?
Ja, wenn ihr euch immer mal gefragt habt, wie geht eigentlich Podcasten und wie geht Podcasten vor allem im Kontext Gebrabbel Rot-Weiß und Fortuna Düsseldorf mit den beiden, ich sag mal so, meine Lieblingshosts Thorsten und Andi, dann könntet ihr da reinhören. Der liebe Markus hatte uns vor einigen Wochen angefragt, ob wir in dieser Show zu Gast sein wollen. Und so kam es dann, dass wir eine ja, launige 90 Minuten ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger aufgenommen haben und ja, über das Podcasten, über
Fortuna,
über die Fortuna, über warum machen wir das Ganze, wie sind wir darauf gekommen, welche Art von Leidenschaft und Beklopptheit muss man dafür mitbringen. Ja, und das, ich habe es mir tatsächlich nochmal angehört, auch wenn ich es selber eingesprochen habe, Teile davon. Und ich war durchaus amüsiert von uns beiden. Ich fand uns ganz gut.
Ja, ich bin noch dabei. Ich habe mal reingeguckt. Ich höre ja unsere Folgen immer nochmal, weil ich sie ja schneide. Aber mich einfach so hinzusetzen und eine Folge zu gucken oder hören, ist für mich tatsächlich ein sehr ungewohntes und weil ich es nicht gewohnt bin, tatsächlich ein unangenehmes Gefühl. Ich finde das, ich fremdschäme mich irgendwie ein bisschen. Vielleicht aber auch, weil das ja Face Reveal eine Videoversion ist und man unsere Nasen auch sehen kann.
Ja, ich sehe unfassbar blass und kränklich aus auf diesem Video.
Ja, was also aber sehr daran, authentisch.
Was hauptsächlich daran liegt, dass mein Go-To-Arbeitsgerät, welches ich zum Podcast benutze, leider in der Reparatur war und ich deswegen auf ein sehr altes Zweitgerät zurückgreifen musste und diese Kamera, glaube ich, 360p nur konnte. Und ich sehe wirklich katastrophal scheiße aus. Also alle, die mich schon mal in echt gesehen haben, so schlimm ist gar nicht.
Da waren so viele Steilpässe jetzt drin.
Ich
muss mich hier wirklich zügeln, da jetzt nicht zu verwandeln. Aber damit tue ich es ja im Grunde der Fortuna von heute ziemlich gleich, wenn ich all die Chancen hier einfach mal liegen lasse. Allerdings in meinem Fall ganz bewusst.
Ja.
Also ja, hört euch das oder schaut es euch vielmehr mal an oder beides. Es gibt es auch als Podcast, gell?
Ja, es gibt es auch als reine Audioversion. Die habe ich tatsächlich dann gehört, weil ich weiß ja, wie wir aussehen.
Ja, okay. Also die So-Geht-Show. Und wenn ihr eben da mal hören möchtet, wie Gebrabbel Rot-Weiß so geht, dann könnt ihr das da tun. Was ihr auch tun könnt, ist nächsten Donnerstag, also vorausgesetzt, ihr seid eins der 35.000 Fortuna-Mitglieder, nächsten Donnerstag das Mitgliederforum im Haus der Jugend in Düsseldorf besuchen. Das ist der 10. Oktober und da geht es, glaube ich, um 19.30 Uhr los. Und das Thema ist ein, ja, vielleicht bei vielen gerade nicht so uninteressantes. Es geht nämlich um die Finanzen und die Bilanz der Saison 23/24. Das heißt also, wir werden erstmalig die Zahlen aus dieser Saison hören und sozusagen ein kleines ein Preview der Mitgliederversammlung, die ja am 17. November stattfinden wird. Das heißt also, nicht nur bekommen wir diese Zahlen, sondern da die verantwortlichen Leute vor Ort sein werden, also ich denke mal mindestens Arndt Hovemann, aber vielleicht auch Alexander Jobst, wird man auch Fragen stellen können, weil es ja ein Forum ist. Und all die Leute, die sehr viel immer über das Thema Finanzen bei Fortuna spekulieren, die hätten bei dieser Veranstaltung also auch mal die Möglichkeit, nicht nur zu spekulieren, sondern zu interagieren. Und darum hier der Appell an alle, die das Thema interessiert, geht doch mal dahin. Es könnte sein, dass 50% von uns auch vor Ort sind.
Ja, ich nämlich nicht.
Das wollte ich, diesen spannenden Faktor wollte ich jetzt.
Ach so, ja. Ich war letztes Jahr dort auf einem Finanzenforum, fand das auch sehr interessant, war wirklich gut. Schaffe es zeitlich leider in dieser Woche nicht. Was du, glaube ich, noch ergänzen könntest, um nicht zu sagen, du hast es vergessen, ist, es werden auch schon die Anträge zur Satzung vorgestellt und die Sichtweise der Fortuna ja dargelegt, um schon mal zu sagen, okay, das und das verstehen wir, das und das sehen wir vielleicht ein bisschen anders. Auch das ist ja durchaus etwas, was zwar auch auf der Mitgliederversammlung stattfindet, aber auch da ja immer nur in so einer begrenzten Tiefe in der Diskussion funktioniert. Deswegen auch da, wir alle glauben ja vermutlich, dass es zum Beispiel ein Thema Trikots und Farben von Logos geben könnte. Also auch diese Diskussion wird sicherlich dort schon einmal vorab geführt werden.
Ja, und dann wird sie halt nochmal geführt werden auf der Jahreshauptversammlung. Das lässt sich dann auch nicht vermeiden. Natürlich hat das, was da geführt wird, dann an Diskussionen nicht so viel Relevanz, aber man kann da sicherlich dann schon mal, ja, zumindest mal Meinungen austauschen und vielleicht auch, bevor die eigentliche Veranstaltung stattfindet, dann über das eine oder andere nochmal nachdenken. Ja, dann kommen wir doch gleich zum heutigen ersten Fortuna für alle Spiel, 135.000 Ticketanfragen, gab es für diese Partie, ja, letztendlich durften wie immer nur
51.500
Leute rein. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie das beim nächsten Spiel gegen Elversberg im November ist. Das ist jetzt schon ein bisschen so der Lackmustest, ne? Also kommen die Leute auch wegen des Gegners und des Namens? Oder ist wirklich der Faktor, dass die Tickets umsonst sind und man eben deshalb gerade vielleicht mit Familie wirklich mal sich da etwas erlauben kann, was vielleicht für jeden nicht immer möglich ist, ist das ein ausschlaggebender Faktor? Ich bin wirklich gespannt. Ich habe gerade keine Idee, wie es gegen Elversberg laufen wird. Jetzt bin ich gespannt.
Also meine These ist, es wird volle Hütte sein.
Okay.
Aber wir werden unter 100.000 Anfragen haben.
Ja, also das mit den Anfragen, da bin ich, glaube ich, bei dir. Ich bin gespannt. Also es wäre, das muss man ja auch irgendwie sagen, wenn die Hütte gegen Elversberg nicht voll ist, auch ein bisschen Blamage, ne? Also.
Ja, es wäre ein, wie soll man es nennen? Es wäre ein kleiner Rückschlag vielleicht für das Konzept auch. Ja.
Es ist auf jeden Fall ein Risiko, was man eingehen würde. Aber na gut, wir werden sehen. Heute war auf jeden Fall volle Hütte. Und eins kann man ja sagen, was ich sehr positiv fand durch Fortuna für alle. Es waren nicht so viele HSV-Fans im Heimbereich. Natürlich waren welche zu sehen, aber es gab Spiele, nicht nur gegen den HSV, auch gegen Kaiserslautern, wo man eindeutig, also zu viele Leute im falschen Trikot so im Heimbereich gesehen hat. Und das hielt sich heute wirklich in überschaubaren Grenzen. Also die Losfee, ja, die Glücksfee, die Tickets gezogen hat, die, keine Ahnung, 35.000 Tickets, die noch vergeben wurden, da sage ich Chapeau, die hat ein gutes Händchen gehabt, genau die Tickets rauszuwählen, die mehr so aus dem Düsseldorfer Bereich kamen. Das ist eine gute Losfee, würde ich sagen.
Ja, die hat einen ganz guten Algorithmus anscheinend.
Die kann was an der Lusttrommel, an der Kugel. Naja, und es gab heute dadurch auch mal ein paar Neuerungen. Wir kommen gleich zu einer großen Neuerung bei der Wurst. Aber eine Neuerung fand ich sehr auffällig und sehr positiv. Und so wie ich es verstanden habe, wird es jetzt immer der Fall sein. Denn ich glaube sogar die Targobank, das viel, glaube ich, als Information, hat es so mit unterstützt, gepusht. Es gibt jetzt Gebärdensprache während der Moderation und der Mannschaftsaufstellung. Das finde ich sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Ein weiterer Schritt in Richtung Inklusion und des Umsetzens von Fortuna tatsächlich für alle. André Scheidt wird quasi
ersetzt, ja. So langsam, bald wird eine KI seinen Part einsprechen.
Ich denke, man wird genug Sprachsamples haben, damit das jetzt auch schon funktioniert.
Damit das absolut natürlich und gut klingt, ja. Nee, heute war es tatsächlich eine Frau, die neben ihm entsprechend die Gesten, wie nennt man das, Gestenzeichen gemacht hat.
Sie gebärdete.
Sie gebärdete. Und dann bei der Aufstellung, da hatte man ja so Kinder, ne, die einzelnen Namen in Gebärdensprache darstellten. Und ich denke, unser beider absoluter Höhepunktname war der von Rossmann, denn also ich habe jetzt gelernt, wie man den Namen Tim Rossmann in Gebärdensprache darstellt. Und zwar, indem man eine Reitbewegung macht.
Ja.
Kann man das jetzt nicht sehen, müsst ihr euch jetzt denken. Das ist halt der Nachteil, wenn man über Gebärdensprache spricht in einem Podcast. Aber ich glaube, ihr könnt euch das vielleicht bildlicher vorstellen. Jetzt wisst ihr also.
Zimbo.
Nur ein Z, wie Zorro.
Genau, Zimbo hatte so einfach nur ein Z, wobei ich mich dann auch frage, also gut, die Leute werden ja lesen können, dass Matthias Zimmermann ist. Also eigentlich ist es natürlich eine Gebärde für etwas, was eh auf der Anzeigetafel steht, ist vielleicht obsolet, möchte ich mal in den Raum stellen. Es sei denn, die Menschen können nicht so gut lesen, aber dafür umso besser Gebärdensprache. Das
vielleicht ist es aber auch so, wie bei uns mit der Aussprache, dass man zwar den Namen lesen kann, aber nicht automatisch weiß, wie man ihn denn gestisch darstellt. Hm? Vielleicht ist das also eine Hilfestellung.
Ja, keine Ahnung. Also
natürlich nicht. Also weil wir beide sind der Gebärdensprache nicht mächtig. Das können wir an dieser Stelle sagen.
Ich wollte gerade so ganz blöd sagen, ob wir vielleicht kann ja jemand aus unserer Community, der gehörlos ist, aber ich befürchte, dass uns wahrscheinlich nicht sehr viele gehörlose Menschen hören. Also
immerhin gibt es ja jetzt Transkripte unserer Folgen. Die werden ja automatisch generiert von den Anbietern. Also zumindest bei Spotify oder bei Apple Podcasts kann man ja die Folge auch einfach nachlesen, wenn man unsere Stimmen nicht mag oder was weiß ich. Außerdem weiß man nicht, wer immer was sagt. Wenn man also findet, dass der eine sich so gerne selbst reden hört und der andere nur ein Sidekick ist, dann kann man das halt so lösen, indem man zukünftig nur noch das Transkript liest und dann sind die Rollen nicht mehr erkennbar. Kleiner Service-Tipp von mir an dieser Stelle. Also gute Sache mit der Gebärdensprache. Und wir haben uns auch gefreut, dass Fortuna für alle heute auch für Kuttenfans gilt. Also auch Kuttenfans sind willkommen bei Fortuna für alle.
Ja, sie waren im Oberrang.
Über uns.
Über uns hatten sie irgendwie eine Kuttenfreunde-Fanfahne aufgehangen. Und also es kam ein Mensch die Treppe hoch und fing an, die Menschen im Oberrang anzuschreien. Und ich war erst so ein bisschen so, ja.
Und er trug auch Kutte.
Ich habe erst gedacht, er wäre ihnen grundsätzlich feindlich gesonnen, weil er hatte nämlich so, ja, könnt ihr noch was sehen? Hier, könnt ihr noch was? Er hatte die Leute, die unten quasi unter dem Oberrang saßen, gefragt, ob die nach unten hängende Fahne deren Blickfeld beeinträchtigte. Und ich hatte erst gedacht, er hätte das gemacht, um dann, wenn dem so gewesen wäre, oben den Menschen zu sagen, ihr seid doch bescheuert, macht mal eure Fahne da weg, ihr Kutten Assis
do.
Oder sowas. Do, Ersatzreifen, do. Und dem war aber nicht so. Er gehörte dazu und dirigierte dann also auch ein Gruppenfoto lauthals an. Also Kuttenfreunde, hey. An dieser Stelle seid ihr auch von uns und also insbesondere von mir gegrüßt.
Immerhin konnte ich auf der Kutte von ihm keine, sagen wir mal, nationalistischen oder ähnlichen Symbole erkennen. Also das schien halbwegs stabil. Er strahlte natürlich schon so ein gewisses testosterongeschwängertes Alpha-Männchen-Gehabe aus, aber naja, das ist vielleicht auch generationenbedingt da. Gehört zum guten Ton, möchte ich sagen.
Er hatte einen Aufnäher vom Halleschen FC aber da dran.
Naja, gut.
Ist das warum auch immer.
Ist pauschal. Halt auch weiß.
Ja. Nee, das ist auch, war einfach nur bisschen.
Du wolltest random. Nur ein bisschen gegen Ostvereine dissen.
Das habe ich mir von den Besten in diesem Podcast abgeguckt.
Nettere Leute waren das ältere Pärchen neben dir, zu deiner Rechten, das sich, sagen wir mal, an den Speisen im Stadion durchaus genüsslich labte, aber aus gutem Grund, wie du später herausgefunden hast. Ne?
Ja, ein älteres Ehepaar saß rechts neben mir und sie hatten gefühlt halt von allem, was es im Stadion gibt, etwas. Sie hatten da so Currywurst und Steak Fries und dann hatten sie irgendeinen Kuchen und was weiß ich was alles. Und wir guckten schon so und dachten, ach du, die scheinen aber Hüngerchen zu haben. Und in der Halbzeitpause kamen sie dann noch mit zwei Bratwurst im Brötchen an, was mich etwas irritierte, weil sie wirklich nicht so aussahen, als würden sie so viel essen. Aber es stellte sich dann raus, die Dame fragte mich, ob ich denn so eine Bratwurst haben möchte. Das ist die gute Wurst von der Metzgerei Schlösser. Die gibt's offenbar im VIP-Bereich, denn ihr Sohn arbeite dort bei Aramark im VIP-Bereich und hat die Eltern also durchgefüttert. Und da die gar keinen Hunger mehr hatten, konnte Tobi diese gute Wurst von Schlösser in einem Ciabatta-ähnlichen rechteckigen Brötchen essen und war, glaube ich, auch ganz zufrieden.
Ich habe ihn nicht gefragt, also da fehlt noch die Info. Tobi, wenn du das hier hörst, bitte melde dich. Sag uns, wie die Wurst geschmeckt hat. Ich frage mich, wo war die Übergabestelle zwischen dem Pärchen und also ihrem Sohn?
Habe ich mich auch gefragt. Sie haben es nicht über den Zaun gereicht. Nee. Vielleicht hat man sich irgendwie unten getroffen. Es wurde vielleicht geholt.
Dann hätte ich nämlich gerne mal nachgefragt, ob sie jemanden in dieser Loge da kennen. Was war denn da heute los mit der Mucke?
Ja. Übelste Technomucke vor dem Spiel, in der Halbzeit und was ja am allerschlimmsten war, in der Nachspielzeit.
Also da muss man schon mal fragen, was soll denn das? Also mal davon abgesehen, dass das, naja, ich weiß nicht, wie es für Logen geregelt ist im Stadion, darf ja keine Musik gespielt werden, während das Spiel läuft. Aber was soll, also vor allem war es hier so, es ging schon so Richtung Partymucke, ne? So, ja. Jetzt wird man hier abgedanced. Also extremst störend und nervig. Und ich muss auch sagen, außerordentlich respektlos gegenüber der Tatsache, dass hier gerade ein wichtiges Fußballspiel läuft. Ne? Also wenn man das nämlich hier dann wirklich zum Entertainment-Veranstaltung verkommen lässt, dann muss ich sagen, ist man vielleicht hier als Sponsor an der falschen Adresse. Dann, ich möchte der Fortuna nicht das Logengeschäft verderben, aber solche, ich weiß nicht, wem die Loge gehört. Es ist die erste zu unserer Rechten gewesen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber ganz ehrlich, auf solche Sponsoren habe ich keinen Bock. Ja, zeigt Respekt gegenüber dem Spiel, und das Respekt gegenüber dem Spiel und den Spielern bedeutet nicht, dass wir hier Partymusik machen, während da unten ein wichtiges Fußballspiel läuft.
Ja, ich wurde aber informiert über Kanäle, dass, sag mal, da auch schon Menschen, die von der Fortuna sind, interveniert haben.
Mhm, okay, war ja auch sprichwörtlich nicht zu überhören.
Korrekt.
Ich habe aber eben Hummer bekommen, als wir über die ganzen Würste gesprochen haben.
Hummer.
Ich habe aber eben Hunger bekommen, als wir über die ganzen Würste gesprochen haben. Trifft sich doch gut, dass als nächstes an der Reihe die Wurst der Woche ist.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche kommt schon wieder mit einer Neuerung. Also die Neuerung dieser Saison, es ist ein Wahnsinn, denn die mobilen Wurststände sind Geschichte. Bäm!
Nee.
Es ist vorbei. Stattdessen gibt es nun stationäre Wurststände. Zumindest an den gleichen Stellen, zumindest bei uns in der Ecke, es ist schon so Fertigvarianten, also die sehen alle gleich aus und kommen so mit derselben Bauweise, so eine kleine wackelige Hütte, die man eben aufklappen und zuklappen kann, wenn das Spiel vorbei ist dann. Und ein fester Gasgrill installiert ist und es eine kleine Glasscheibe gibt, durch die hindurch man die Auslegeware, also in dem Fall die Wurstware, sehen kann. Also das ist natürlich jetzt keine Verbesserung. Was man natürlich nicht geschafft hat, ist es, ein mobiles, drahtloses Zahlgerät zu installieren. Aber derartige Zukunftstechnologie ist natürlich, kann man natürlich in so etwas wie einem Fußballstadion nicht erwarten.
Ab 2035 würden wir da nochmal nachfragen.
Ganz genau. Ja, das hätte sich jetzt wirklich angeboten, das vielleicht dann auch gleich noch mitzumachen, wo die Dinger jetzt stationär dort positioniert sind. Sie heißen ganz nett Wurstbude. Insgesamt, wenn wir aber zur Wurst selbst kommen, war die halt, es gibt halt einen Grund, weshalb wir sagen, die beste Wurst gibt's am Schwenkgrill. Denn die Wurst vom Gasgrill war in meinem Fall nicht nur zu lange auf dem Grill drauf, sie war also auch wirklich ein bisschen verkokelt. Sie lag da aber auch schon ein paar Minuten, was ja dann bei so einer Wurst häufig zur Folge hat, dass die Pelle so ein bisschen, ja, porös wird, ne? Das heißt also nicht mehr so, ja, wie würde ich das beschreiben, wie eine Wurstpelle sich anfühlt? Nicht knautschig, gummiartig ist natürlich schon zu negativ.
Ja, sie müsste ja einen guten Knack haben, wenn man
ja reinbeißt. Aber Knack hast du da ja bei porös nicht, sondern das ist ja ein Bruch. Und die an sich, also die Wurst ist, glaube ich, ja dieselbe, die auch am Schwenkgrill verwendet wird, aber eben durch die etwas zu dunkle Zubereitung und die nicht mehr ganz frische, also zumindest war sie ja ein paar Minuten da noch schon gelegen. Das geht natürlich dann irgendwie auf den Geschmack. Das Brötchen war okay, es war richtig aufgeschnitten, das muss man ja immer dazu sagen. Wobei ja die negativen Auftritte an der Brötchenschneidemaschine weniger geworden sind, also in den letzten paar Heimspielen.
Ja, wobei ich da heute.
Ach so, du hattest schon wieder? Ja, okay. Also okay, da können wir keine Entwarnung geben, aber die Wurst selbst war eben nicht so toll und ja, eben weil sie dann auch nicht so frisch war. Vom Gasgrill ist dann auch nicht so ganz das Wahre. Machen wir es kurz. Leider nur Durchschnitt 2,5 von 5 Kartoffeln.
Traurig.
So sad. Naja, und was auch traurig war, das war unter anderem die erste Halbzeit unserer heutigen Partie gegen den Hamburger SV. Und die besprechen wir jetzt in Woran hattet ihr liegen?
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
in der ersten Halbzeit, da wird auch kurz davor immer die Startaufstellung verkündet. Und genau das machen wir. Na, habe ich da die Kurve nochmal gekriegt bei diesem Satz. Und auch den Teil können wir kurz gestalten. Die Fortuna trat bis auf eine Änderung mit derselben Elf wie in Fürth an. Lediglich Felix Klaus kam für Jona Niemiec in die Mannschaft. Also so, wie wir es in unserem Vorspiel auch durchaus gespielt haben. Und auch auf der anderen Seite hatten wir da dann da durchaus recht, dass doch Matteo Raab im Tor stehen würde und nicht Heuer Fernandes, so dass wir also ein absolut realistisches Vorspiel geliefert haben, wenn auch mit einem anderen Ergebnis.
Ja, auch sogar, dass ich Jatta eingewechselt habe, was ja von dir böse gerügt wurde, aber der saß ja auf der Bank heute. Das möchte ich nur jetzt der Form halber noch einmal hier zur Kenntnis geben.
Wurde aber auch nicht eingewechselt, was ich der Form halber noch erwähnen
das
möchte.
Ist ja, das kann man ja jetzt nicht voraussetzen, dass der Trainer da alles macht wie ich.
Ja, es ist ja nicht so, dass du das vollkommen bewusst und aus deinem hohen Informationsstand der aktuellen Fitness der HSV-Spieler so gemacht hast, sondern einfach aus der dir typischen Unbedarftheit.
Ich hatte Bakary angerufen und er hat gesagt, fühlt sich ganz gut.
Ja, genau. Es läuft ganz flüssig.
Ja.
Das heißt also keine Überraschung bei der Aufstellung und im Grunde auch keine Überraschung bei der Herangehensweise an diese Partie. Denn die Fortuna spielte wie so häufig aus einer kompakten Aufstellung und wollte dem HSV ja in den Räumen wehtun, die er mitunter schon mal anbietet. Es ist sicherlich beim HSV nicht mehr so, wie einst zu Tim Walters zeigten, dass man hinten wirklich im absoluten Risiko gespielt hat. Das hat sich dann doch unter Steffen Baumgart, auch wenn es ein paar Monate gedauert hat, deutlich geändert. Dennoch kann man sagen, geht die kurze Anfangsphase erstmal an die Fortuna. Da gibt es im Spielfilm nach 3 Minuten eine riesige Chance auf die Führung. Da ist es letztendlich ein Ball von Rossmann, der sich auf der rechten Seite nämlich beim Konter durchsetzt, der in die Mitte flankt. Johannesson legt zu Giovanni Ack ab und dessen Direktabnahme des Schusses dreht sich ganz knapp um den rechten Pfosten am Tor vorbei. Wir sollten ja nicht ahnen an dieser Stelle, dass es der Beginn einer Vielzahl von Torchancen für die Fortuna in dieser Partie sein sollte. Allerdings gab es nach 8 Minuten erstmal die kalte Dusche. Nach einer zu kurz getretenen Ecke ist es Muheim, der Dompe einsetzt. Und Dompe dribbelt über das halbe Spielfeld, dabei ja nicht gestört, sowohl von Gavory als auch von Lündahl und später auch Hoffmann, der noch zurückeilte nach der Ecke. Am Strafraum zieht er ungestört eben ab. Der Ball rutscht ihm so ein bisschen über den Schlappen und er dreht sich in den Winkel. Kastenmeier reagiert nicht. Er hätte auch vermutlich keine Chance gehabt, diesen Ball zu halten. Darauf reagiert die Fortuna erstmal, sag ich mal, relativ unbeeindruckt. Man lässt sich vom HSV nicht locken, sondern spielt mit der gewohnten Ruhe und dem gewohnten Selbstvertrauen hinten raus erstmal weiter. Und es dauert bis zur 16. Minute. Da gibt es eine erste Torchance durch Felix Klaus, der eine, ja, also eigentlich aus der Situation, wo er in die Mitte flanken könnte, aus spitzen Winkel von der rechten Seite direkt aufs Tor abzieht. Raab kriegt aber eine Faust dazwischen, boxt den Ball gerade hoch in die Luft und kann ihn im Nachfassen dann sozusagen auffangen. Auf der Gegenseite gibt es einen Schuss von Marco Richter am Strafraum, der aber aus aussichtsreicher Position dann am Tor vorbeigeht. Es entwickelt sich eine relativ ausgeglichene Partie in dieser mittleren Phase der ersten Halbzeit. Und es dauert letztendlich bis zur 30. Minute, bis Fortuna in der Schlussphase dieser Hälfte dann nochmal den Gang etwas höher schaltet. In der 29. Minute ist es Tim Oberdorf, der nach einer Johannesson-Ecke zum Schuss kommt. In wirklich aussichtsreicher Position aus 11, 12 Metern wird sein Schuss aber dann abgeblockt. Und in der 37. Minute ist es Felix Klaus, der eine Halbfeldflanke von Lündahl bekommt und diese mit dem Rücken zum Tor annimmt, sich dreht und ganz knapp rechts am Tor vorbei schießt. Da haben einige Leute im Stadion je nach Blickwinkel schon den Ball im Netz gesehen. Und dann in der 39. Minute ist es André Hoffmann, der per Kopf wieder an Matteo Raab scheitert, der seinen Kopfball nach Johannessons Ecke wirklich mit einer absoluten Glanzparade gerade noch von der Linie klärt. Also man kann das schon sagen und die X-Goals zur Halbzeit bestätigen das auch. Das war eine etwas schmeichelhafte Führung für den HSV und sehr unglücklich von der Fortuna zur Halbzeit schon hin Rückstand zu legen. Ja, wenn wir uns diese erste Halbzeit angucken, und ich habe ja schon jetzt ein Mini-Fazit gegeben, im Grunde spielen wir nicht so anders wie sonst. Im Gegenteil, ich finde, in manchen Situationen waren wir spielerisch sogar stärker und eigentlich die Vielzahl an Torchancen, die wir jetzt gerade in dieser ersten Halbzeit hatten, das hatten wir gar nicht in allen Heimspielen bisher. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist eigentlich, dass wir uns nicht vom HSV in der ersten Halbzeit in gewisse Fallen oder in einen gewissen Übermut haben locken lassen. Denn der HSV hat nach dem Tor sehr stark auf Spielkontrolle gesetzt, also ein Mittel, das auch wir gerne einsetzen. Und hat halt versucht, uns immer, also hat durchaus hoch gestanden, uns aber versucht sozusagen zu locken, dass wir ihn schon ein bisschen hinter der Mittellinie ja ins Pressing gehen. Und ich wette, es gibt eine Menge Zuschauer, die auch sich gefragt haben, ja, warum tut die Fortuna das nicht? Warum tut die Fortuna das nicht? Ja, weil es nicht unsere Taktik ist. Und das kann man positiv wie negativ sehen. Der positive Effekt ist aber, dass wir halt dadurch immer kompakt stehen. Und der HSV hat es gerade in dieser Phase, wo wir eben nicht offensiv aufgemacht haben. Und in der zweiten Halbzeit werden wir Beispiele haben, wo das anders war. Aber nicht nur, auch da gab es schwache Phasen. Da schaffen wir es dann halt, ja, den HSV vom Tor fernzuhalten, beziehungsweise, dass er sich in diesem kompakten Geflecht aus Spielern bei uns immer wieder verfängt und im Grunde sich nicht durchsetzen kann. Also klar, Dompe auf der linken Seite macht so vielleicht noch am ehesten Alarm. Ich finde, von Richter kommt relativ wenig in der Zentrale. Aber wir haben halt ein bisschen gebraucht, um dann zu Torchancen zu kommen. Aber wie gesagt, so die letzte Viertelstunde vor der Pause, also da gibt es ja ein richtiges Ecken-Powerplay und so, da spätestens hätten wir den Ausgleich machen müssen eigentlich. Also das wäre zumindest verdient gewesen.
Ja, der HSV kommt zu, wie du richtig sagst, zu wenigen Chancen. Es gibt kurz vor dem Halbzeitpfiff noch diesen einen Pass von der Grundlinie, der so ein bisschen abgefälscht wird und deswegen Glatzel in der Mitte nicht erreicht. Das war nochmal ein bisschen knifflig. Ansonsten tatsächlich bis auf das Tor passierte da verhältnismäßig wenig vom HSV. Ja, in der Mitte war alles dicht. Beide Mannschaften mussten zwangsläufig über die Außen ausweichen. Die Fortuna hat es gut gemacht, die Räume, die in der oder hinter der Dreierkette aufgebrochen sind vom HSV, die ganz gut zu nutzen auf außen. Da waren wir etwas flinker, würde ich sagen, aber ja.
Ja, beide Außenspieler haben es gut gemacht. Also ja. Rossmann und auch Felix Klaus haben da den HSV. Also man hat gesehen, der Schlüssel liegt über außen, weil die Dreierabwehr in der Mitte beim HSV doch relativ kompakt stand. Interessanterweise mit El Fadli auf der rechten Innenverteidigerposition, der ja eigentlich eher so ein Sechser im Mittelfeld ist und da halt für den Spielaufbau sorgen sollte. Bei uns fand ich auffällig beim Spielaufbau, dass es häufiger als sonst die Situation gab, dass Kastenmeier zwischen den beiden Innenverteidigern stand, im Dreieraufbau. Mhm. Also Giovanni Arc oder Zimmermann hat man da eigentlich seltener gesehen. Und was ich auch positiv herausheben möchte in dieser Phase ist, dass wir selten auf die langen Verlegenheitsbälle gesetzt haben, die wir manchmal in den letzten Spielen etwas moniert haben, dass es uns ein bisschen zu viel wurde. Ne? Klar, also die gab es ein, zweimal und Kovnatski ist da halt kein Vermeil, was das Sichern dieser hohen Bälle betrifft. Und kein Vorwurf, einfach weil halt so ein Schonlau oder so, der ist natürlich auch sehr kopfballstark da als Gegenspieler beim HSV. Aber eigentlich, also das klingt jetzt so doof und vor allem wahrscheinlich blöd für Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, aber eigentlich, finde ich, machen wir in der ersten Halbzeit mehr richtig als falsch.
Ja, das Ding von Dompe fällt halt da oben rein. Das ist halt einfach Sonntagsschuss am Sonntag.
Okay, das müssen wir vielleicht, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, weil das war schon schlecht gemacht von uns. Also, das ist sicherlich ein Kritikpunkt. Keiner, der, und es laufen eine ganze Reihe an Leute da mit. Es ist halt ein Konter nach einer Ecke von uns. Die Ecke halt, die relativ kläglich in den ersten Mann von Johannesson getreten wird. Und dann schaltet halt Muheim schnell und setzt halt Dompe ein. Und ja, alle laufen so nebenher. Ich finde, wenn man sich das Tor im Fernsehen anguckt, dass Gavory den schlechtesten Laufweg hat. Denn Gavory ist im Mittelfeld, weil er ist eingeteilt sozusagen als einer von zwei Leuten hinten an der Mittellinie. Und Gavory, Gavory geht von Dompe weg, statt an ihm dran zu bleiben. Weil er vermutlich nicht weiß, ist hinter mir im Raum, ist da jemand hingestartet, ne, weil er die Mitte sonst freigibt. Ja. Aber es ist natürlich die falsche Entscheidung, weil dadurch hat Dompe überhaupt keinen Gegenspieler, weil Lündahl muss, da startet auf links ein Spieler, ich weiß nicht, wer es jetzt genau war beim HSV, der da gestartet ist. Lündahl muss den so ein bisschen mit abverteidigen. Der kann also nicht auf Dompe draufgehen.
Ja, der läuft so halb rückwärts im Krabbengang so, ne? Das ist
genau.
Das ist sehr unglücklich für
ihn. Und Hoffmann kommt von hinten, der war aber noch bei der Ecke vorne. Also ja. Hoffmann würde ich da die wenigste Schuld geben, weil er einfach aufgrund der taktischen Situation mit der Ecke noch nicht da sein kann. Und eigentlich wäre Gavory der wenige gewesen sein müssen, der Dompe auf den Füßen steht oder ihn da stört. Und ja, stattdessen lässt man ihn am Tor dann zum Schuss kommen. Also da rutscht dann auch der zurückgekehrte Hoffmann noch ins Leere. Aber wie gesagt, da an ihn würde ich jetzt da jetzt weniger Schuld verteilen. Wie gesagt, für mich ist es Gavory, der dann gar nicht mehr bei Dompe ist, weil er halt von ihm weggelaufen ist. Und das war für mich so der Kernfehler. Ne? Also du kannst nicht, sag ich mal, versuchen, alle anderen Spieler ohne Ball zu decken, aber den Spieler mit Ball vergessen. Das ist halt schlecht. So, du musst immer den direkten Weg musst du zumachen. So, das ist ja so das allererste. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es einer der Gründe ist, warum Gavory zur Halbzeit raus ist. Also neben der Tatsache, dass man Ioa für mehr Offensivschwung bringen wollte. Aber das war natürlich ein großer Fehler. Natürlich ist es auch glücklich, aber dass es halt so ein Sonntagsschuss dann ist. Aber darüber dürfen wir uns natürlich jetzt nach so einem 2-2 gegen Köln auch nicht beschweren. Ne? Mal hat man halt Schussglück, wir hatten es nicht. Der Gegner hatte es. Aber im Grunde haben wir in dieser ersten Halbzeit aus meiner Sicht gar nicht so viel falsch gemacht, außer in dieser Szene. Und die Tatsache, dass wir nicht sofort umschalten auf jetzt machen wir den absoluten Hurra-Power-Fußball, ist natürlich auch ein bisschen der Qualität des Gegners geschuldet. Das machst du ja nicht beim HSV, da läufst du einfach ins offene Messer, wenn du das tust. Und die Hamburger haben drauf gelauert. Genau das. Also die Leute, die sich aufgeregt haben, warum Fortuna das nicht macht, die haben gesehen, was der Fall ist, wenn man dann All-In geht, wie es dann in der zweiten Halbzeit der Fall war. Ich meine, irgendwann hast du halt keine Wahl mehr. Aber die Herangehensweise war für mich absolut in Ordnung, zu sagen, nein, wir spielen so weiter. Wir kommen ja zu unseren Chancen.
Genau.
Und Daniel Thun hat es ja auch richtig gesagt, wir haben das Spiel heute nicht in der Defensive verloren. Auch wenn natürlich diese eine Szene hier schon, und das war die entscheidende Szene fürs Spiel im Endeffekt. Das war die entscheidende Szene, warum wir das Spiel verlieren. Und da haben wir es natürlich auch in der Defensive verloren. Aber durch die Vielzahl an Chancen, die dann vor allem auch noch in der zweiten Halbzeit kommen, natürlich auch vor allem in der Offensive. Aber die Spielweise war im Grunde nicht so schlecht, war sogar gegenüber anderen Spielen, vor allem gegen Köln, da waren wir deutlich schlechter und unterlegener, war eigentlich eine Steigerung. Komische These, aber also zumindest in dieser ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, da werden wir ja gleich noch ausführlich zu kommen, da gibt es allerdings auch noch ein paar Sachen, die nicht so gut waren. Ja, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu deiner Pyro-Ecke.
Gerne. Andis Pyro-Ecke. Und los geht's.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Andis Pyro-Ecke am heutigen Sonntag. Ja, gibt nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Die Hamburger haben vergessen, ihre Ultras mitzubringen oder wurden die aktive Fanszene irgendwo in Bremen kontrolliert einer Maßnahme der Polizei unterzogen und dann hätte sich die Weiterfahrt nicht mehr so recht gelohnt, um dann noch einigermaßen pünktlich zum Stadion zu kommen?
Da gibt's immer mal wieder in den letzten Monaten Geschehnisse mit den HSV-Fans. Ich erinnere mich, das mitbekommen zu haben, letzte Saison auch bei einer Fahrt nach Rostock ist irgendwas Ähnliches passiert. Also ich frage mich, ob das gezielt von der, wobei in Bremen war es ja dann die Polizei Bremen und nicht die Polizei Hamburg, aber ja, ob das Frage, gezielte Aktionen sind. Das wollte ich nur so erwähnen.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Hamburger daher mit sehr oldschooligem, nicht organisierten Support. Man konnte sie zwischendrin ein paar Mal hören, insbesondere nach den Toren und zum Ende des Spiels. Aber da war nicht so wahnsinnig viel. Die Fortuna-Fans insgesamt, wenn man mal über den Kritikpunkt, den wir jetzt in der Vergangenheit häufiger geäußert haben, nämlich Südtribüne Oberrang, mal ein bisschen hinwegsieht, hat die Stimmung beim Spiel aus meiner Sicht insbesondere positiv beeinflusst, dass die Fortuna in der dritten Minute direkt diesen Mega-Abschluss hat. Da war direkt Feuer drin. Mit dem Gegentor wurde es ein bisschen weniger, aber es waren dafür, dass man ja immer so ein bisschen sagt, ja, die Fortuna für alle Spiele ziehen halt dann auch Menschen an, die vielleicht nicht so häufig zum Fußball gehen oder zur Fortuna gehen und die vielleicht nicht so mitsupporten. Dafür fand ich heute den Support überdurchschnittlich gut, zumindest in weiten Teilen. Es gab auch die ruhigeren Momente, es gab auch, ich glaube, nach dem 2-0 so ein paar Sing-Sang-Strecken von der Südtribüne, die vielleicht ein bisschen Druck nochmal hätte geben können, aber alles in allem war ich im Kontext Fortuna für alle, volle Hütte und die Leute haben nicht für ihre Karte gezahlt und sind vielleicht nicht explizit, um dringend mal die Fortuna zu sehen, dahin gegangen, würde ich sagen, war das leicht überdurchschnittlich und gebe.
Ja, bevor du deine Note gibst, also ich fand das tatsächlich, in der ersten Halbzeit fand ich den Support gar nicht gut. Da hat mir eindeutig die Lautstärke des Stadions gefehlt. Ich gebe zu, es ist dann auch vielleicht nicht immer die Art Fußballspiel, die die Leute halt anzündet, weil Fortuna eben nicht ein Hurra, wir laufen ins offene Messer Fußball spielt, sondern einen kontrollierten Abwartenden, aber das ist halt, das hat die letzte Rückrunde gezeigt, der deutlich erfolgreichere Stil. Und ich fand, gerade in der ersten Halbzeit kam nicht so viel. In der zweiten Halbzeit, da so ab der 60. als Fortuna ihre stärkste Phase hatte, da fand ich, hat man das Stadion dann auch wirklich mal gespürt. Da konnte auch ein bisschen von der Süd weiter rüberschwappen. Aber ich persönlich fand es nicht überdurchschnittlich. Aber es ist jetzt natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung.
Ja, da es ja meine Rubrik ist, sage ich jetzt einfach 3 Pyrofackeln. So.
Will ich dir nicht absprechen. Ich wollte nur eine Gegenmeinung vertreten.
Nee, ist ja auch in Ordnung. Aber du weißt ja selber, das ist hier ungern gesehen. Bitte keine Gegenmeinung, sondern immer schön bestätigen, was der andere sagt. Das wäre mir lieb.
Genau.
So.
Da muss man einfach nur genau sagen. denn das ist das am meisten verwendete Wort dann wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch endlich in diese ominöse zweite Halbzeit, über die wir schon eigentlich so viel erzählt haben eben.
Woran hattet ihr gelegen? Die zweite Halbzeit.
Und auch da gibt es, ich hatte es eben erwähnt, kurz bevor sie losgeht, einen Wechsel. Ioa kommt also für Gavory. Taktisch ändert sich aber erstmal nichts. Also er bekleidet dann die Linksverteidigerposition. Was aber auffällig ist, in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit kommt die Fortuna überhaupt nicht ins Spiel. Keine Ahnung, was da passiert ist in der Halbzeitpause. Weil eigentlich kennen wir das nicht. Normalerweise kommen wir stärker aus der Halbzeit. Aber es ist jetzt einmal kurz wirklich nur der HSV, der spielt. In der 51. Minute köpft Glatzel vollkommen frei eine Flanke von rechts. Tim Oberdorf war da oder musste da auf die rechte Seite, weil Ioa noch vorne war. Also wir sind eindeutig offener geworden durch Ioas Einwechslung. Wir sind noch nicht bei der Einzelkritik und es gibt auch positive Sachen zu ihm zu sagen. Aber ich fand schon, dass es auffällig war, dass unsere linke Seite nicht so stabil mehr war wie unter Gavory. Und in der 51. Minute ist halt diese Flanke von Glatzel, ich weiß gar nicht von wem, aber die Flanke, die Glatzel dann wirklich frei aus 2 Metern über das Tor köpft.
Katterbach war es.
Katterbach von rechts, genau. Das war aber doch nicht alles, denn 5 Minuten später ist es Glatzel diesmal auf der halblinken Seite, der sich im Strafraum durchsetzt und aus Spitzenwinkel an den langen Pfosten schießt. Zum Glück kann er den Abpraller dann aber nicht mehr verwerten. Es gibt aber dann, also langsam öffnen sich sozusagen die Visiere dann in dieser zweiten Halbzeit. Auf der Gegenseite in der 57. Minute eine große Chance für Felix Klaus, der auf der rechten Seite eingesetzt wird. Aber sein Schuss kommt zu zentral. Raab faustet den in die Mitte zurück und Johannesson nimmt den Abpraller-Volley, schießt aber über das Tor. Etwas, was wir noch häufiger sehen würden. In der 60. Minute, also 3 Minuten später, da ist es Zimmermann, der wieder Klaus einsetzt, aber Klaus schießt doch viel zu überhastet. Da haben wir uns sehr aufgeregt in dieser Szene. Einfach wieder über das Tor. In der 65. Minute ist es dann Ioa, der an der Strafraumgrenze einen Ball, sag ich mal, nach einer unglücklichen Abwehraktion des HSV auf den rechten Fuß bekommt. Auch das eine sehr große Torchance, weil es im Strafraum ist und er eigentlich freie Schussbahn hat, aber leider schießt er knapp am Tor drüber. In der 69. Minute kommen dann Van Brederode und Niemietz für Rossmann und Klaus. Und das Spiel ist jetzt eigentlich immer noch, geht jetzt in dieser Phase wirklich nur noch in eine Richtung. Da ist es in der 70. Minute Niemietz, der Kownacki in der Mitte flach bedient. Da hat er sich gut durchgesetzt auf der rechten Seite. Sein Gegenspieler fällt um. Und Kownackis Ball, den er mit der Hacke an Raab vorbeilegt, wird aber von El Fadli gerade noch vor der Linie geklärt. Und nur 1 Minute später ist es dann nach einer Ecke, also es gibt jetzt wirklich eine große Anzahl von Ecken für die Fortuna, da kommt Johannesson dann nach einem Abpraller aus der Abwehr an den Ball, wird von Joa nämlich wieder eingesetzt und sein Schuss von Raab wird wieder in die Mitte abgewehrt, aber Zimmermanns Nachschuss wird dann abgeblockt. Fortuna erhöht den Offensivdruck, weil nur noch 10 Minuten zu spielen sind oder knapp oder etwas mehr. In der 78. Minute kommen Vermey und Appelkamp dann für Kownacki und Lündahl. Allerdings entpuppt sich dies als am Ende vielleicht zu offensiv, denn nach einem Konter, wir hatten vorher schon einen Konter, wo der HSV einmal rechts durchgekommen ist und die Flanke allerdings von Kastenmeier kurz vorm einschussbereiten Glatzel noch abgefangen werden konnte. Diesmal ist es Oberdorf, der gegen Königsdorfer, der auch eingewechselt wurde, zu spät kommt auf der Außenbahn und in der Mitte räumt Kastenmeier leider nur Giovanni Arc ab, der dann am Boden liegend und wie man in den Fernsehbildern sehen kann, sehr klar und absichtlich den Ball mit der Hand spielt, sodass Glatzel ihn nicht in das leere Tor einschieben kann. Die Folge ist ein berechtigter Handelfmeter für den HSV und eine rote Karte wegen dem Vereiteln einer klaren Torchance für Giovanni Arc. In der 83. Minute verwandelt Glatzel diesen Elfmeter mit einem Flachschuss in die Mitte. Doch es kommt immer noch eine Antwort der Fortuna. Nur 1 Minute später, in der 84. Minute, hält Raab erneut stark gegen einen Flachschuss von Ioa von außerhalb des Strafraums. In der 85. Minute ist es dann noch André Hoffmann, der nach einer erneuten Ecke Raab den Ball per Hand aus den Händen schlägt ins Tor.
Schlitzohr.
Das wird natürlich geahndet und so sieht André Hoffmann auch noch die 5. gelbe Karte und fehlt damit beim Auswärtsspiel in 2 Wochen in Regensburg. In der 90. Minute wird dann das Ergebnis endgültig schmerzhaft. Da ist es Karabek, der sich auf der linken Seite gegen Johannesson durchsetzt. Johannesson da sichtlich auch ein bisschen am Ende seiner Kräfte, obwohl er sich wirklich noch gut wehrt, also den Zweikampf aus meiner Sicht nicht kläglich verliert. Und in der Mitte ist es dann Glatzel, der unbeteiligt von Hoffmann und Oberdorf erst an Kastenmeier scheitert und den Abpraller dann zum 3-0 verwandelt. Das war es aber immer noch nicht, denn in der 90. plus 3 ist es von Brederode, der von Niemiec eingesetzt wird, mit einer kurzen Körpertäuschung seinen Gegenspieler stehen lässt und mit einem linken Flachschuss am Pfosten scheitert. Also wir haben es an der Vielzahl an Situationen, die ich gerade besprochen habe, gesehen. Fortuna war nicht im wahrsten Sinne des Wortes chancenlos gegen den HSV. Das heißt nicht, dass der HSV es, weil sie es gut spielen und hinten raus natürlich schon verdient gewinnen. Das sieht man übrigens auch an den X-Goals, die dann leicht höher sind beim HSV. Aber da reden wir von, ich glaube, 2,5 zu 2,1. Also ne, die X-Goals sind in etwa auf Augenhöhe, wie übrigens nahezu alle Statistiken, ne? Ja. Ballbesitz. Zweikämpfe sogar stark auf Seiten von Fortuna, wieder mal der Beweis, dass Zweikampfstatistik überhaupt nichts über den Erfolg in Fußballspielen aussagt. Da gibt es noch eine andere Statistik ligaweit, die dafür spricht. Und man fragt sich, also Steffen Baumgart hat es so genannt, manchmal weißt du gar nicht, warum du 0-3 hinten liegst. Also natürlich wissen wir es, wir haben es ja auch in der ersten Halbzeit schon analysiert, aber ja, wir haben diese schwache Phase nach der Pause, da Fortuna irgendwie schlafmützig einfach agiert. Ne? Also auf einmal, obwohl wir gar nicht offensiver gespielt haben, kommen wir überhaupt nicht in die Zweikämpfe und darum gibt es halt diese Doppelchancen für Glatzel da innerhalb von 5 Minuten. Aber danach machen sie es wieder richtig gut und setzen den HSV wirklich unter Druck, haben wirklich gut herausgespielte Torchancen. Nur der Abschluss heute war halt, und für uns ehrlicherweise auch untypisch, halt enorm ineffizient einfach. Also wenn du 2,5 hast und kein Tor schießt an Expected Goals, dann spricht das eine deutliche Sprache. 2,5, nicht 2,1, sorry.
Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Im Spiel habe ich mich nur zu dir gedreht und gesagt, ja, es ist wie vernagelt. Das Tor ist wie vernagelt. Entweder wir schießen halt drüber oder halt knapp vorbei oder dann steht da Raab und hält wirklich, wirklich stark. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war auch eine wirklich gute Torhüterleistung heute auf der anderen Seite. Und dann ja, bricht uns im Endeffekt die Bank des HSV, die ja durchaus auch eine gewisse Qualität aufweist, mit und vor allem mit Königsdörfer, der dann auf der rechten Offensivseite, linken Abwehrseite da eine Menge Wirbel macht und immer wieder ja, die Laufduelle angeht und uns da wirklich wehtut. Und das sind dann halt die Dinger, wie du schon sagtest, ne, Glatzel mit der ersten, dann die Elfmeterszene. Ja, da ist dann einfach der Druck zu hoch gewesen, aber natürlich auch, weil wir in der Situation auch schon hinten etwas mehr aufgemacht haben, um halt das Tor dann zumindest so nach und nach so leicht zu erzwingen, welches wir dann schießen wollten.
Also wenn wir mal die Viertelstunde nach der Pause ausklammern, das würde ich jetzt mal nicht taktisch begründen, sondern mehr so, Fortuna war irgendwie eher, also nicht, sie wirkten halt so ein bisschen schlafmützig in dieser Phase, ne? Unkonzentriert. Weil wir haben das ja in der ersten Halbzeit eigentlich sehr gut gemacht, den HSV zu kontrollieren, vom Tor wegzuhalten. Und 15 Minuten mussten wir uns da erstmal finden. Ich möchte es nicht auf Ioa schieben, aber wir haben natürlich auch im Defensivblock in dem Moment was verändert. Und Ioa war, also sein Auftrag war vermutlich auch eben, das Offensivspiel mehr anzukurbeln. Aber er fehlte halt bei diesen Szenen dann eben auch, also insbesondere bei dieser 51., wo Glatzel rüberköpft, weil man da schon gesehen hat, dass Oberdorf bei diesen Außenbahnspielern, sei es jetzt in der Phase vielleicht noch Katterbach oder später dann eben Königsdorfer, halt vom Tempo her nicht mithalten kann. Das kann man von ihm jetzt oder kann man ihm jetzt auch nicht zwingend vorwerfen. Nur da waren wir halt dafür, dass es 0-1 steht und wir eigentlich kontrolliert weiterspielen wollen, waren wir viel zu offen in dieser kurzen Phase. Das war halt, das musste sich noch etwas finden. Als es sich dann gefunden hat, bis wir all-in gehen, sind wir die bessere Mannschaft in dieser zweiten Halbzeit und haben Chance um Chance um Chance. Da kommt nichts mehr vom HSV. Und erst als wir dann all-in gehen, eben durch Vermey und Appelkamp, und das liegt jetzt nicht an den beiden selbst, aber dann geht es halt wirklich darum, dass wir halt noch irgendwie den Ausgleich erzielen. Dann kommt halt dieser eine Konter, wo eben, wie beschrieben, Königsdorfer Oberdorf davon rennt und Ja, ich finde, es ist tatsächlich auch nicht gut gemacht von Kastenmeier, weil er eben arg so abräumt. Ne? Das ist halt, wir reden ja gleich noch über die Noten, aber das ist halt auch schon, da ist auch Kastenmeier mitbeteiligt, weil arg dann nicht mehr so viele Optionen hat am Boden liegend. Ne? Und kann man ja, jetzt drüber diskutieren, ob er da rangehen soll oder nicht. Ja, dann macht er halt das Tor direkt und er sieht nicht rot. Aber man hat ja theoretisch noch die Chance, wenn er da mit der Hand rangeht, dass der Elfer vielleicht gehalten wird.
Ja, ich habe da noch keine Bilder zu gesehen, deswegen kann ich da im Detail jetzt zu dieser Szene nicht viel sagen.
Es ist halt kein Fehler von Arc, weißt du? Er macht das einfach absichtlich und er macht das in dem Bewusstsein, okay, wenn ich das nicht mache, fällt ein Tor. Und da hat er auch recht.
Last Resort. So. Ne? Und dann, ja.
So, darum würde ich ihm da ein bisschen aus der Schuld rausnehmen in der Szene. Ich finde es halt, gut, du hast es jetzt nicht gesehen, aber Kastenmeier geht halt da relativ rücksichtslos durch und er haut halt nicht Glatzel um, sondern Arc. Und der liegt halt unfreiwillig dann am Boden, ja. Ne? Und ja, da haben wir uns sowohl hier als auch beim 3-0 nicht gut angestellt. 3-0 hatte ich schon beschrieben. Johannesson, der ja wieder mal die meisten Kilometer bei uns abgerissen hat, der kämpft da, wie er kann. Aber Karabek, der halt frisch ist, macht sein Alter auch gut, ne? Setzt sich gut durch. Und Glatzel ist dann genau in dieser Schnittstelle zwischen Oberdorf und Hoffmann, schießt den ersten Ball, dann lässt er sozusagen Hoffmann stehen. Und auch da, finde ich, Kastenmeier geht so ein bisschen, also versucht dann den Ball so nach vorne zu fangen, ne? Der springt so nach vorne, aber dann dadurch kann Glatzel den unter ihm so durchkicken. Ja, also die Tore passieren natürlich, wie gesagt, erst nachdem wir hinten aufmachen. Da ist es auch müßig, jetzt so im Detail drüber zu reden, wie viel Schuld daran ist. Das eigentliche Problem war dieses 1-0, dieses frühe, und die Tatsache, dass wir halt trotz zahlreicher Chancen das nicht ausgeglichen haben. Also da muss ich dann auch mal sagen, dass nicht nur Rossmann war da sehr aktiv, sondern auch Klaus dieses Mal. Das fand ich schon positiv. Aber da kommen wir dann vielleicht gleich noch dazu. Ansonsten, wie du gesagt hast, es gibt halt manchmal so Spiele. Und man muss sagen, im letzten 8 Monaten hatten wir da sehr wenige von, wo du einfach machen kannst, was du willst. Du triffst das Tor halt einfach nicht. Wenn das eine Eintagsfliege ist, dann ist das vollkommen okay. Es wird jetzt eben darauf ankommen, was macht die Fortuna im nächsten Spiel in 2 Wochen damit. Das ist so ein bisschen die spannende Frage. Ansonsten muss man ja sagen, so schlecht war die Leistung nicht. Das klingt halt immer so blöd bei 0-3, aber also wir hätten gegen den ersten FC Köln es deutlich eher verdient gehabt zu verlieren als heute. Das muss man sagen.
Ja, wenn der Kicker titelt, HSV schießt Fortuna ab, dann klingt das auch viel schlimmer, als es im Endeffekt war. Ne? Natürlich, du kriegst 3 Tore, aber es war halt kein Abschießen. Ne? Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir nicht die Möglichkeit hatten, nochmal Kovnatski und Vermey zusammen auf dem Spielfeld zu sehen, dass es da den 1-1-Wechsel gab. Vielleicht wäre, aber auch da wird Tune eine Idee zu gehabt haben, eine Fantasie, warum er da Dinge macht, wie er sie macht.
Kann man sagen, also ich bin bei dir, ich würde auch beide gerne mal zusammen sehen. Und ich glaube, gegen Köln war das ja auch der Fall, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir haben ja auch eben festgestellt, die Tatsache, als wir all in gegangen sind, hat der HSV endlich das bekommen, was er wollte, nämlich quasi die Räume und das offene Messer, in das wir laufen können. Das heißt also, das wäre wahrscheinlich mit beiden Stürmern genauso gelaufen. Ne? Und man muss dann halt sagen, also ist übrigens kein Vorwurf aus meiner Sicht an Daniel Tune, dass er das so spät gemacht hat, weil wir womöglich, also erstens hatten wir vorher die Chancen, aber womöglich hätten wir dann eben auch früher, wenn wir all in gegangen wären, entsprechende Konter noch bekommen. Ich weiß, die Leute wollen jetzt hören und werden wahrscheinlich auch sagen, ja, nicht mehr nach so einem Spiel kritisiert ihr den Trainer. Aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass die Herangehensweise durchaus in Ordnung war. Und der Trainer kann auf jeden Fall nichts dafür, wenn die Torchancen nicht verwandelt werden. Das finde ich, fairerweise sollte man das vielleicht auch mal vorhalten. Also im Grunde fand ich das taktisch in Ordnung. Ich fand's, also ich hätte es nicht anders gemacht. Ich fand es auch okay, 10 Minuten vor Schluss dann zu sagen, so, jetzt müssen wir halt mal den Druck erhöhen. Also noch mal drastischer, obwohl wir vorher schon, ich glaube, 5 Torchancen in Folge haben. Also, oder 6 sogar. Also Ich kann halt nicht so viel Kritik sehen. Und das ist, im Grunde haben es auch die Trainer nach dem Spiel, zumindest bei Sky, was ich eben gesehen habe, bestätigt. Wo Steffen Baumgart auch sagte, ja, es gibt halt so Spiele, alle Spiele hier sind eng und auf Augenhöhe und knapp. Und eine Woche vorher hat die Fortuna in Fürth kurz vor Ende das Tor gemacht und heute haben sie das Tor halt nicht getroffen, aber so weit wahnsinnig auseinander. Also hat ja selbst Steffen Baumgart gesagt. So, ne?
Ja, wir haben uns ja auch jetzt nicht die Tordifferenz komplett damit verhagelt, sodass man sagen müsste, ja. Also und dann ist es ja am Ende vielleicht doch wirklich egal, ob du das 1-0 oder 3-0 verlierst. Also das 3-0 ist natürlich ein bisschen, das ist halt mindestens ein Tor zu hoch gewesen.
Wir waren noch in Unterzahl am Ende dann.
Ja, genau.
Und haben selbst da noch Chancen. Also selbst in Unterzahl schießen wir an den Pfosten und haben den starken Flachschuss von Ioa. Also wirklich so viel, es ist halt einfach ein unglücklicher Tag gewesen. Ja. Aber so falsch und schlecht war das heute nicht. Nicht vergleichbar mit anderen 0-3s in jüngerer Vergangenheit, wirklich. So viel
und vielleicht. Nichtsdestotrotz stehen wir weiterhin, grüßen wir von der Tabellenspitze. Die ist ein bisschen zusammengerückt tatsächlich. Ne? Magdeburg, Paderborn und der KSC sind jetzt einen Punkt hinter uns. Und der HSV ist auch bis auf 2 Punkte rangerückt. Dadurch, dass Hannover verloren hat, ist dann ein kleines bisschen Luft. Aber ja, es wird enger. It's not lonely at the top.
Tja, mal sehen, wie das weitergeht. Wie gesagt, im nächsten Spiel und am Ende kommen wir noch zur Vorschau. Beim Tabellenletzten bei Jahn Regensburg muss natürlich jetzt ein Sieg her. Und dann können wir mal schauen, was die anderen da so machen. Kommen wir jetzt aber mal zu den Einzelbewertungen dieser Partie. Um genau zu sein, Hefte raus, Klassenarbeit. Wozu wir immer noch kein Jingle haben. Weshalb ich sofort einfach weiterquatsche. Wir beginnen mit Florian Kastenmeier und ich habe eben schon ein paar Kritikpunkte von mir persönlich da rausgestellt. Beim 1-0 aus meiner Sicht keine Schuld. Beim 2-0 aber räumt er halt arg ab. Das ist ein bisschen ungestüm. Und beim 3-0, wie er, also den ersten hält er stark, aber den Nachschuss, ja, da darf er vielleicht nicht so nach vorne runtergehen, sondern muss einfach stehen bleiben und den spitzen Winkel zuzumachen. Ansonsten, so richtig Schüsse zum Verhindern gab es nicht für ihn. Ne? Das muss man dann fairerweise auch sagen. Aber ich tendiere zu einer 3,5 bis 4.
Ja, wahrscheinlich eher eine 4, würde ich behaupten. Also.
Ja, also unglücklich, ne? Was natürlich heute für viele zutrifft, ne?
Ja, es gibt wenig Situationen, wo man wirklich sagt, ja, das war aber jetzt dann gut gehalten oder sowas, ne? Also da passt, also er kann wenig tun, aber leider, ja.
Geben wir ihm die 4, übrigens sein schlechtestes Spiel damit diese Saison. Mhm. Kommen wir dann zu Valgeir Lundahl-Fredriksson. Da habe ich ja schon gesagt, er ist auch beim 1-0 beteiligt. Ich sehe aber nicht die Hauptschuld bei ihm, weil er halt einen konkreten Spieler auf dem rechten Flügel mit abdecken muss. Und wenn er da zu früh auf Dompe drauf geht, dann läuft der Spieler frei aufs Tor ohne Gegenspieler, ne? Darum, da ist er zwar dabei, aber da finde ich ihn halt nicht so sehr beteiligt. Ich finde, ansonsten hat er nicht so viel, obwohl Dompe aktiv war, aber da war er dann tendenziell eher halt alleine gegen Dompe. Und Dompe ist zumindest nicht an Lündal vorbeigekommen, sondern hat dann einfach über den anderen Fuß dann in die Mitte geflankt. Aber das wurde dann meistens harmlos. Und Dompe war auch nur in der ersten Halbzeit ein echter Aktivposten, muss man fairerweise auch sagen. Und nach vorne hat er auf jeden Fall ein bisschen auch was gemacht, immer mit das Spiel angetrieben und war dann auch zumindest bei dieser Drehschusschance von Felix Klaus, da setzt er ihn direkt ein. Nichtsdestotrotz, eben wegen dieser Szene, also wegen der nicht ganzen freien Unbeteiligung und weil aus meiner Sicht da noch Luft nach oben ist, ich sage 3,5 bei Lündal.
Ich bin auch da vom Gefühl, aber das ist eher eine Gefühlssache. Ich hatte in der Vergangenheit und du glaube ich auch, ja, das nach vorne verteidigen, das, sagen wir mal, nicht abwarten, sondern aktiv den Gegner stören, immer sehr gut gefunden, was er gemacht hat. Und das war mir heute in vielen Teilen ein wenig abwartend, insbesondere gegen Dompe, wo ich vom Gefühl her, ich sehe deinen kritischen Gesichtsausdruck, aber vom Gefühl her sagte er, ja, aber dann mach doch mal was. Also warte doch nicht, bis er mit dem Tempo, was er dann aufgenommen hat. Also
am Ende, das hat er nicht.
Am Ende gebe ich dir recht, er hat ihn dann gestellt und also er hat quasi seine Aufgabe grundsätzlich erledigt.
Und er hat ihn auch so unter Druck gesetzt, dass er in den meisten Szenen dann nicht unbedenkt und frei einfach präzise flanken konnte. Das ist ihm dann nicht gelungen. Ich behaupte, gegen so einen trickreichen Spieler wie Dompe ist es extremst gefährlich, aggressiv nach vorne zu verteidigen, weil er dich halt einfach dann stehen lassen kann und dann bist du raus. Und in diese Falle ist er nicht getappt. Darum fand ich das defensiv grundsätzlich in Ordnung. Ich fand halt auch sogar nach vorne kam da so ein bisschen was von ihm. Also für eine 4 war mir das zu gut.
Ja, dann lassen wir es bei der 3,5. Ich wollte nur meine Gefühlslage hier einmal offenbaren.
Du kannst deine Gefühlslage zu Monsieur Gavory äußern, wenn du möchtest.
Monsieur Le Gavory. Ich sage dir, ich würde ihm maximal eine 4 geben. Mhm. Vielleicht sogar eine 4,5, weil ich, ja, du hast die Szene zum Tor beschrieben, wo er den Löwenanteil sozusagen hat.
Er gibt halt den direkten Korridor frei, statt auf den Spieler drauf zu gehen, ja.
Genau, und offensiv, die eine Halbzeit, die er gespielt hat, fand ich, ist offensiv nicht viel gekommen. Es gab Versuche von Halbfeldflanken, aber insgesamt war auf der linken Seite der Fortuna sicherlich Rossmann, auch wenn man zwei unterschiedliche Spielertypen hat, aber war sicherlich der bessere Spieler in dieser ersten Halbzeit. Und Gavory, er hat den Fehler vor dem Gegentor und hat wenig Positives zum Spiel beigetragen. Bring mich von der 4,5 ab, wenn du es möchtest.
Also ich sehe ihn auch im Viererbereich, ob 4 oder 4,5, aber wegen der Beteiligung am Gegentor wäre ich dann auch bei der 4,5. Und er hatte dann natürlich auch nicht so viel Zeit, dieses wieder auszumerzen, weil er halt dann zur Halbzeit in der Kabine blieb. Also dann geben wir ihm die 4,5. Ja, und was machen wir mit André Roffmann?
Lass mich mal in mich gehen.
Na gut, dann sage ich ein bisschen was. Ja, ja. Also ich habe ja schon gesagt, beim 1-0, da wird er dann am Ende zwar auch ausgetanzt, aber da ist er halt noch so gerade zurückgelaufen und versucht halt die anderen noch zu unterstützen, die halt Dompe da eigentlich nicht gestört haben. Also da sehe ich ihn jetzt nicht so in der Hauptverantwortung. Ansonsten fand ich halt in den meisten Szenen noch am ehesten einmal mehr hinten den Laden zusammengehalten. Ich würde ihm jetzt auch keine Zweiernote geben, aber für mich wäre es tatsächlich eine 3. Ja, man könnte argumentieren, dass er und Oberdorf nicht richtig stehen beim 3-0, aber da muss man dann fairerweise auch sagen, dass Glatzel das halt auch einfach sehr gut und routiniert macht. Und es gibt schon einfach Momente vorher, wo er dann doch auch im Mittelfeld den Ball immer gut erobert. Und er hat die Riesentorchance, die eigentlich nur durch eine Glanzparade gehalten wird. Den macht er alles andere als kläglich den Kopfball. Darum für mich eine 3 persönlich.
Dann machen wir das auch so. So sei es.
Und was machen wir mit Ior? Da könnte man ja vielleicht sagen, vorne hui, hinten pfui. Und das kennen wir.
Ja, das kennen wir leider. Aber es war, glaube ich, auch das, was er tun sollte, ne? Also den Druck erhöhen. Also sag mal so, es war natürlich nicht, was er tun sollte, im Halbraum stehen und die Gegner hinter sich ziehen lassen. Ne? So,
also seine Seite war halt schon in der zweiten Halbzeit dann offen, ne? Das muss man schon sagen. Also auch wenn man den Vergleich zu Lündal zieht, defensiv, ne? Also über seine Seite ist halt viel, viel mehr passiert. Gerade in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, da war er dann zu ungestüm. Aber er hat natürlich auch gleich zwei große Torchancen als Linksverteidiger. Ne? Den einen Schuss, den er knapp übers Tor setzt und dann noch den Schuss direkt nach dem 2-0, den Raab noch mal klasse unten aus der Ecke fischt. Mhm. Also offensiv war das okay. Er hat dann auch noch ein paar Sachen eingesetzt, also beziehungsweise hat er wirklich Schwung gebracht. Aber im Defensiv war das nicht so toll.
Jetzt ist die Frage, was war der Plan oder der Auftrag, den er mit aufs Spielfeld bekommen hat? Ne? Also wenn wir sagen, ja, du solltest den offensiven Schwung bringen, dann wäre ich bei einer 3. Wenn wir sagen, du solltest die defensive Balance jetzt nicht komplett außer Acht lassen, dann wären wir vielleicht bei einer 4. Vielleicht ist es dann die 3,5 in der Mitte.
Naja, aber was glaubst du, was der Auftrag an ihn war? Der Auftrag war wahrscheinlich nicht, lauf nach vorne und lass die Defensive im Stich, vor allem nicht, wenn es 0-1 steht. Ja. Also es ist etwas schwierig zu bewerten. Ne? Wenn wir jetzt Lündal eine 3,5 gegeben haben, Joa hat nach vorne noch etwas mehr Schwung gebracht, hat aber nach hinten defensiver schlechter gestanden. Also vielleicht sind wir auch bei der 3,5, weil sich das dann wieder so ausgleicht, ne?
Meine Mischung.
Na gut, dann misch mal Tim Oberdorf zusammen.
Heute wieder würde ich sagen, im positivsten Sinne hat er seinen Job unauffällig gemacht.
Ja.
Beim 3-0 ist er mit dabei, weil er halt eben nicht mit dabei ist. In den anderen Situationen, denke ich, kann man ihm nicht viel ankreiden bei den Gegentoren. Offensiv hat er ein paar kluge Bälle gespielt, keine wesentlichen Ballverluste.
Er hat den geblockten Schuss nach einer Ecke, ne?
Da
hat er
genau, also ich wäre bei einer soliden 3.
Ja, ich fand Hoffmann etwas, sagen wir mal, präsenter in der Abwehr, also auch beim Führen von entscheidenden Zweikämpfen. Oberdorf hatte dann doch Probleme, gerade mit Glatzel hin und wieder. Da ist jetzt zwar nichts Schlimmes bei passiert und ich gebe dir auch recht, er hat jetzt keine groben Schnitzer irgendwie dabei gehabt, außer vielleicht ja mal so ein langer Ball, der ins Nichts ging. Ich persönlich wäre vielleicht eher bei der 3,5, aber 3 geht vielleicht auch in Ordnung, ja. Von mir ist die 3.
Ja. Ich habe, wenn ich so in mich reinhorche, aber auch eher Situationen, wo Hoffmann im Mittelfeld, sag mal, gegen Glatzel, bei den langen Bällen, wo er zumindest schwierig, also ja, er hat halt schwierig, also wobei Glatzel ist natürlich auch einfach ein guter Spieler. Man kann da natürlich auch nicht rausdiskutieren aus der ganzen Nummer, dass der HSV halt auch eine gewisse Qualität auf den Platz bringt. Das,
naja, klar. Ja. Gucken wir mal zu Matthias Zimmermann im Mittelfeld. Was machen wir mit ihm? Ich fand ja ein bisschen wie in den Spielen zuletzt, die Gegner haben ein bisschen raus, dass, wenn man Zimmermann im Spielaufbau unter Druck setzt, dass er dann nicht immer die besten Lösungen hat. Also ich fand da oder finde da Arc tatsächlich in technischer Hinsicht etwas besser. Ich finde, Arc kann, also hat eine leicht bessere Technik, beides nicht vergleichbar mit Johannesson, der das immer noch am besten macht, so im Spielaufbau. Aber ich fand ihn da heute manchmal etwas. Also er hat das Risiko versucht zu verhindern, da gebe ich auch recht, er hat jetzt nicht so die Fehler gemacht, aber ich fand ihn da nicht immer so dominant oder prägnant. Aber eben weil er jetzt an den Toren nicht so die Beteiligung hat, am Ende ist er ja dann auch rechter Verteidiger, als Lündern raus ist in den letzten 10 Minuten, da hat er jetzt aber auch nicht so die Schuld und er hat natürlich vorne schon die Situation. Machen wir es kurz, für mich eine 3 heute.
Ja, gehe ich mit.
Gut, und dann kommen wir doch zu Giovanni Arc. Wie fandest du ihn?
Rote Karte 6. Nein, natürlich nicht. Ich fand ihn auf einem ähnlichen Niveau wie Zimmermann. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so große Differenzen vom Leistungsniveau heute. Die rote Karte, ja, so wie du mir das geschildert hast, ist die halt legitim und auch ja notwendig und gut und richtig, dass er es macht, weil halt das klare, hundertprozentige Gegentor damit verhindert wird. Ich habe insgesamt heute, aber auch bei Zimmermann, vermisst, dass es diese guten, diagonalen, flachen Pässe in den, die das Spiel eröffnen, die man von ihm in den letzten Spielen immer mal wieder gesehen hat, habe ich heute entweder nicht mehr auf dem Schirm oder es ist.
Hatte er auch einmal, kann ich mich erinnern, aber
nicht so viel passiert. So.
Ist nicht so viel passiert, ja.
Aber auch da, wir haben es ja eben auch schon mal herausgestellt, der Schlüssel waren ja die Außen. So. Insofern war es natürlich für die zentralen Mittelfeldspieler insgesamt ein schwieriges Ding und man musste halt einfach gucken, dass man nach hinten die Bude dicht hält und nach vorne die Bälle verteilt. Das haben sowohl Zimmermann als auch Arc beide gemacht und ich würde ihm, ja, weiß ich nicht, wie streng du da bist, ob du jetzt sagst, nach dem Elfmeter, dem Verursachten und der roten Karte, müsste man eine Abwertung geben, dann könnte man über eine 3,5 sprechen, ansonsten wäre ich aber auch im Dreierbereich.
Ja, 3 finde ich okay. Also ich habe ja schon gesagt, ich finde ihn so richtig, also es ist halt dann eher eine bewusste Entscheidung, es ist kein Fehler, dass er dieses Handspiel dann zieht, um vielleicht noch eine Chance zu haben, dass es nicht fällt. Finde ich legitim, das zu machen, würde ich ihn deshalb nicht abwerten. Ja, und dann kommen wir zu Isak Bergmann Johannesson. Der hat mir grundsätzlich heute eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand ihn etwas auffälliger im Spielaufbau und gerade seine Seitenverlagerungen waren die besten und temporeichsten. Gerade da hat er die linke Seite immer wieder schön eingesetzt. Er hat natürlich ein bisschen Mitschuld am 3:0, ne? Da kommt er zu spät. Er ist aber auch in der Offensive an zahlreichen Situationen beteiligt. Für mich überwiegt leicht das Positive und das ist dann letztendlich die 3 und nicht die 3,5, die dann eben, ne, schon eine leichte Abwertung wäre für mich. Also auch hier das zentrale Mittelfeld grundsätzlich mit einer befriedigenden Leistung insgesamt, also auch Johannesson, oder?
Ja, bin ich bei dir.
So, dann sag mal, was denkst du denn über Klaus?
Mein Felix, ich bin ja großer Fan von ihm, trage sein Trikot immer mal wieder und fand ihn heute auch ziemlich gut. So wie alle natürlich, die aufs Tor geschossen haben, einigermaßen glücklos oder halt dann knapp vorbei oder irgendwie mal überhastet. Aber er hat ordentlich Tempo gegeben auf der rechten Seite. Es war eines seiner besseren Spiele in den letzten Wochen, fand ich. Und ja, ich würde ihm fast eine 2,5 geben wollen, wenn er es denn irgendwie effizienter gewesen wäre. Also insofern wäre ich dann aus der, das Herz sagt 2,5, die Ratio sagt 3.
Ich bin bei der 3 auch im Vergleich zu seinem Pendant auf der linken Seite, um da vielleicht direkt anzuschließen. Mhm. Denn wie du sagst, Felix Klaus vergibt allerdings dann eben auch die Chancen. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum wir in diesem Spiel dann letztendlich nicht erfolgreich sind. Während Tim Rossmann selbst bis auf eine spitze Chance, die ich gar nicht, also aus spitzem Winkel, so ein Volley-Ding in der ersten Halbzeit, so ein Schüsschen, die ich nicht so genannt habe, halt mehr die anderen Spieler einsetzt und da durchaus aktiv ist, eben auch die erste große Chance einleitet. Weshalb für mich Tim Rossmann, den ich übrigens auch heute nach 60 Minuten noch gut fand. Und ja, ich persönlich hätte Rossmann und Klaus nicht ausgewechselt in der Phase. Aber das ist dann vielleicht eine Trainerentscheidung, weshalb für mich Tim Rossmann die 2,5 und Felix Klaus die 3 bekäme.
Dann tun wir das so.
Rossmann hat halt auch keine 100%igen Torchancen vergeben oder keine großen Torchancen. Und dann waren wir das mit den Mittelfeldspielern und kommen.
Dann haben wir nur noch Kownacki.
Ja, nicht nur noch, wir haben ja noch zwei Einwechslungen.
Ach nee, stimmt.
Aber erstmal David Kownacki, dann was machen wir mit ihm?
Ich fand ihn unauffällig heute.
Ja, er hat sich aufgerieben da, ne? Mit Schonlau in der Mitte, gegen den er kopfballtechnisch zumindest keine Chance hatte.
Ja, es gibt die eine Chance in der 70. Minute, die er gut macht, wo er diesen Torriecher unter Beweis stellt, da einfach irgendwie noch den Fuß mit rein, irgendwie Hacke, irgendwas. Aber auch die wird natürlich, ne, wir haben ja die Null auf unserer Seite stehen, nicht über die Linie gedrückt. Er reibt sich auf, ohne viel Effekt. 3,5 bis 4.
Ja, da würde ich ihn im Viererbereich sehen. Also ich fand ihn nicht, er war nicht, gar nicht zu sehen. Er hat halt viel geackert da vorne, hat auch immer mal wieder Bälle abgeholt und verteilt. Das hat er ganz gut gemacht. Nur seine eigene Torgefahr hatte er nicht. Das ist halt diese These, dass wir sagen, ja, er braucht da vielleicht dann auch halt einen zweiten Mann manchmal neben sich, weshalb wir ja gerne Vermey und ihn so sehen würden. Aber insgesamt wäre ich dann auch bei der 4 bei ihm, weil er hat jetzt nicht so viele Chancen direkt eingeleitet, sondern war halt eher derjenige, der die Spieler gebunden hat. Aber naja, vom Mittelstürmer erwarte ich natürlich ein bisschen mehr Torgefahr, fairerweise. Ja, und dann Jona Niemiec nach seiner Einwechslung.
Großartig. Naja, er bringt zumindest Schwung, ne? Also das kann man schon sagen.
Er hat
also
Schwung
gebracht. Klaus hatte auch Schwung auf der Seite, aber Niemiec hat natürlich sofort, er ist sofort im Spiel, das ist, glaube ich,
seine große Stärke.
Genau, die Rolle, die er hat als Einwechselspieler, die ist schon gut. Ne? Ja. Das macht er schon sehr, sehr gut. Er ist sofort da, hat sofort die Chance auf dem Fuß. Und
er hat selbst keine Torchance, aber er leitet tatsächlich einige Torchancen selbst mit ein.
Ja, 3,5, weil er halt selber nicht wirklich in die Abschusssituationen kommt, aber
nee, also da würde ich aber sagen, er wäre schlechter als Klaus und ich fand es wirklich keine Verschlechterung gegenüber Klaus.
Ah ja, nee, das stimmt. Wir
also finde ich die 3 dann gerechtfertigt.
Ja, dann bleibt es bei der 3.
Ja, aber Van Brederode, Da hatte ich am Anfang nach der Einwechslung das Gefühl, ja, das ist so, also man neigt natürlich auch leicht dazu, Spieler sofort so in diese Schubladen zu stecken. Ne? Nach Berlin hatte ich gedacht, ja, das ist so ein Dribbler, so ein Fummler, der aber noch nicht so die richtige Durchsetzungskraft hat. Und dann hatte er so seine erste Szene, wo er auch wieder an irgendeinem Verteidiger hängen geblieben ist, aber ja,
in zwei Mann rein.
Ja, genau. Und man muss auch sagen, so die ganz großen Impulse kamen von ihm nicht. Da fand ich es eindeutig schlechter als von Tim Rossmann.
Ja.
Aber er hat natürlich den Pfostenschuss. Und das macht er sehr stark, ne? Mit der einen Körpertäuschung den Verteidiger stehen lassen und dann schießt er flach in die Ecke. Den hätte Raab womöglich auch nicht mehr bekommen. Das macht er dann ganz gut. Aber um es dann so richtig auf ein hohes Niveau zu hieven, man darf aber nicht vergessen, es sind auch nur 20 Minuten. Ich wäre bei der 3,5.
Ja, machen wir mal.
So. Und dann haben wir noch, interessante Durchschnittsnote, da kommen wir dann gleich zu, den Schiedsrichter, Herrn Martin Petersen.
Er macht das gut, finde ich. Also er lässt, oder mit Abstrichen, so. Mhm. Er lässt eine lange Leine, finde ich, was grundsätzlich okay ist, dass er viele Sachen laufen lässt, in beide Richtungen. Natürlich haben wir und insbesondere ich da bei Situationen, die gegen die Fortuna laufen, immer eher den Impuls zu sagen, ja mal, das muss man doch abpfeifen. Auf der anderen Seite lässt es vielleicht lieber laufen. Aber das fand ich in der Spielleitung eigentlich gut, dass er da die lange Leine hat. Die gelben Karten fand ich auch total in Ordnung, so wie sie gegeben wurden. Alle nachvollziehbar, die rote Karte ist auch richtig. Einzig die, sagen wir mal, teilweise etwas penible Art bei der Spielfortsetzung, wenn der Ball nicht ganz genau da lag, wo er ihn gerne hätte liegen haben wollen. Das war ein bisschen überzogen.
Ich glaube auch, also das hat mich auch ein bisschen genervt.
Die Situation gegen Kastenmeier, das war, glaube ich, tatsächlich nicht, weil der Ball nicht lag in der zweiten Halbzeit, wo er schnell abschlagen wollte, sondern weil dann ein Wechsel des HSV einfach angezeigt und da stattfinden sollte. Aber ich wäre bei einer 2,5. Ich fand das schon eine gute Spielleitung.
Ja, er macht keine entscheidenden Fehler. Er hat es schon im Griff, ne? Er muss sich jetzt auch nicht irgendwie durch gelbe Karten Respekt verschaffen. Und wie gesagt, dieses etwas pedantische, ja, mein Gott. Aber 2,5, okay, können wir machen. Und 2,5 habe ich dem Spiel auch gegeben, schon auf Instagram in meiner Vorbewertung. Es war, denke ich, auch für neutrale Leute ein kurzweiliges Fußballspiel. So, und dann kommen wir also einmal noch zur Zusammenfassung der Noten. Ich gehe die Mannschaft nochmal durch, wie sie gespielt hat. Florian Kastenmeier bekommt heute bei uns die 4. Auf der rechten Seite Valgeir Lündahl die 3,5, André Hoffmann dann die 3, Tim Oberdorf auch die 3 und Nicolas Gavory die 4,5. Im Mittelfeld Matthias Zimmermann mit der 3, Giovanni Arc mit der 3 und auch Isaac Bergmann-Johannesson mit der 3. Auf rechts Felix Klaus mit der 3, auf links Tim Rossmann mit der 2,5 und vorne im Angriff dann David Kovnatski mit der 4. Einwechselspieler Emanuel Joa mit der 3,5, Jonah Niemietz mit der 3 und Mairon van Brederode mit der 3,5. Das ergibt eine Durchschnittsnote von 3,3 heute und damit eine bessere Durchschnittsnote als gegen Köln, da war es 3,9 und auch eine bessere als gegen Ulm, da war es eine 3,6. Ist schon interessant, aber ich finde gar nicht mal so und auch nur leicht schlechter als gegen Fürth, da war es eine 3,2. Ich finde, das trifft es aber durchaus ganz gut. Ist jetzt nicht so absurd, ne?
Nee, haben wir, glaube ich, ganz gut getroffen, weil es halt auch einfach, ja, es war halt so ein Spiel, was halt irgendwie blöd gelaufen ist.
Genau, und ja wir hatten es ja schon gesagt, jetzt müssen wir halt im nächsten Spiel in Regensburg punktetechnisch unbedingt was holen. Ich meine, wir fahren zum aktuellen Tabellenletzten und der ist vor allem Tabellenletzter, weil er exakt ein Tor bisher geschossen hat in 8 Spielen.
Ja, mit dem Tor hat er aber immerhin einen Dreier geholt.
Ja, gegen Ulm war das ein 1-0-Sieg, das ist korrekt, aber wie gesagt, wenn man sich die Top-Torschützen und Vorlagengeber anguckt, dann sehen wir hier Dominik Kota mit einem Tor. Das aber ist schon immerhin hart.
Kassieren so ordentlich.
Genau. Also wir wollen es nicht jinxen. Wir wissen ja alle, wie das dann so ein bisschen läuft. Jan Regensburg, ganz allgemein Aufsteiger in die zweite Liga nach einem Jahr Abwesenheit in der dritten Liga. Der Trainer ist Joe Enox, guter Kumpel von Daniel Thune. Joe Enox, große Legende beim VfL Osnabrück als Spieler gewesen und da natürlich auch mit Daniel Thune lange Zeit zusammen gespielt. Also nach seinem Kumpel Steffen Baumgart spielt er jetzt gegen seinen Kumpel Joe Enox. Wie macht das Jan Regensburg? Der Fokus liegt logischerweise tendenziell mehr auf der Defensive, was aber nicht gut gelingt, denn sie haben auch die meisten Gegentore in dieser Liga. Also es läuft wirklich nicht bei Jan Regensburg. Bisher wirkten sie nicht gut genug für diese Liga, um es mal genau zu sagen. Wenn wir uns den Kader angucken, gegenüber der dritten Liga hat man in dem Sinne gar keine nennenswerten Abgänge verzeichnen müssen. Konrad Faber, der auch schon in der zweiten Liga vor dem Abstieg für Jan Regensburg gespielt hat, rechter Verteidiger, ist in die Schweiz zum FC St. Gallen gegangen. Und man hat dann den Drittliga-Aufstiegskader im Grunde zusammengehalten und versucht, ein bisschen zu verstärken. Bisher ist das aber nicht gelungen. Man hat Luis Breinig vom 1. FC Nürnberg fest verpflichtet. Der war schon die letzten zwei Jahre als Innenverteidiger ausgeliehen. Jetzt für 250.000 hat man ihn eben unter Vertrag nehmen können, dauerhaft oder naja, für die Dauer des Vertrages. Ansonsten kam Sebastian Ernst von Hannover 96, der bei Hannover nach schwerer Verletzung, ich glaube, es war ein Kreuzbandriss, eigentlich nicht mehr in Form gekommen ist. Ne? Er hatte so eine Phase bei Greuther Fürth davor, wo er eigentlich ziemlich gut war. Aber seit dieser Verletzung hat er so ein bisschen sein Mojo verloren. Und das hat er auch noch nicht wiedergefunden bei Jan Regensburg. Zuletzt auch nur eingewechselt, jetzt an diesem Wochenende beim Spiel in Paderborn. Kai Pröger kennt man von Hansa Rostock, mit denen ist er letzte Saison abgestiegen. Und naja, wenn man einen Spieler vom Absteiger holt, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass die gerade zur Ligaspitze gehören. Also auch der wird noch zeigen müssen, dass er eigentlich gut genug ist. Also damals bei Paderborn hatte er mal eine gute Zeit ein bisschen gehabt, aber auch da hat noch bisher offensiv nicht viel mit ihm funktioniert. Genauso wenig wie mit Christian Kühlwetter, ebenfalls Offensivspieler, der von Heidenheim kam. Den kennt man vielleicht auch noch vorher aus seiner Zeit in Kaiserslautern, mit denen er damals auch aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Also wir sehen hier
ein gewisses Muster.
Wir erkennen ein Muster, was auch vielleicht erklärt, warum die Mannschaft vielleicht nicht so herausragend bisher Fußball spielt, wie es den Anschein macht. Ansonsten ist noch Julian Pollersbeck von Magdeburg gekommen, ist aber nur zweiter Torwart, war ja auch mal die große U21-Torwart-Hoffnung, hat sogar ein paar U21-Länderspiele für Deutschland gemacht. Ist da aber auch weit von entfernt, denn im Tor steht, wie jetzt auch beim Spiel in Paderborn zurzeit, der gute Gebhardt, wer ist eigentlich mit Vornamen? Felix heißt der, Felix Gebhardt. Ja, Spielweise Jan Regensburg, ich hatte es eben schon gesagt, sicherlich nicht gerade als Offensivfeuerwerk zu betrachten. 3-4-3 spielen sie zwar mit Ganaus vorne im Sturm und Kota, der Schütze des einzigen Tores, Saisontores, und Kühlwetter in der Spitze. Pröger so als Schienenspieler auf rechts. Ja, das ist alles wirklich keine Zweitligaspitze. Man muss es so ganz klar sagen. Und im Moment gibt es dann doch erhebliche Zweifel, ob Jan Regensburg die Qualität für die zweite Liga besitzt. Uns wird also ein Spiel bei einer grundsätzlich eher verteidigenden Mannschaft vermutlich in Regensburg erwarten und es wird wahrscheinlich weniger darauf ankommen, also natürlich müssen wir das Spiel kontrollieren, aber wir werden auch dort spielerisch zumindest was Vergleichbares wie heute liefern müssen, also dass wir werden mehr Ballbesitz haben und wir werden auch dieses Spiel dominieren müssen. Denn wenn wir uns ein paar Statistiken angucken, im Ballbesitz sind sie nicht sonderlich weit vorne. Ich hatte es schon gesagt, sie haben erst ein Tor geschossen, damit die wenigsten Tore der zweiten Liga und auch noch die meisten Gegentore mit 19. Sie haben die drittmeisten Fouls der Liga bisher begangen. Fun Fact, Fortuna die wenigsten. Da ist Fortuna auf dem letzten Platz. Sie haben die zweitschlechteste Passquote der Liga, also eben auch keine Präzision im Offensivspiel, da übrigens Fortuna auf Platz 4. Und bei den Zweikämpfen sind sie guter Sechster. Und Fortuna ist in der Zweikampfstatistik Letzter. Das sagt also sehr viel aus, wie wichtig Zweikämpfe eigentlich oder zumindest die Statistik für ein Fußballspiel sind. Es kommt eben darauf an und darauf zielt auch Fortunas Taktik ja ab, nicht möglichst viele Zweikämpfe, sondern vor allem die wichtigen Zweikämpfe zu gewinnen. Und wir sehen es an der Statistik, du kannst Sechster bei den Zweikämpfen sein und trotzdem Letzter sein. Du kannst Letzter bei den Zweikämpfen sein und trotzdem Erster sein in der Tabelle. Also, uns erwartet eine klare Favoritenstellung, uns erwartet zumindest gefühlt Stand jetzt das schwächste Team, gegen das wir in dieser Liga bisher gespielt haben. Aber wir wissen natürlich alle, wie viel Tücken so eine Partie dann liefern kann.
Ja, das haben wir auch beim ersten und einzigen, bei der ersten und einzigen Niederlage, die Fortuna gegen Jahn Regensburg erlitten hat, sehen dürfen vor einigen Jahren, als wir 3-0 führten und dann 4-3 verloren. Das war 2018 in der zweiten Bundesliga. Seitdem hat die Fortuna nicht mehr gegen Regensburg verloren. Wie gesagt, einmal erst. Es gab 4 Unentschieden und weitere 6 Siege der Fortuna, also 11 Spiele insgesamt.
Und ein Sieg im Pokal, bei dem ich auch war, vorletzte Saison, ein 3-0 in Regensburg.
Am 19.10.2022, die Älteren werden sich daran erinnern. Ja, genau.
Fun Fact, also genau 2 Jahre vor dem Spiel, dass wir jetzt am 19.10. dieses Korrekt. Jahr in Regensburg durchführen werden.
Ja, wenn das mal kein gutes Omen ist. Genau, du warst schon bei einem Spiel von Fortuna in Regensburg. Ich war bislang zwar schon in Regensburg, aber damals gegen
Erzgebirge Aue.
Erzgebirge Aue, Klassiker. Mhm. Regensburg-Aue, da kann man gerne mal da runterfahren. Haben wir damals gemacht. Wir haben es aber offen gestanden mit einem Fortuna-Spiel in Ingolstadt verbunden. Das lag dann ganz glücklich. Dementsprechend kein neuer Ground, aber zumindest ein neuer Fortuna-Düsseldorf-Pflichtspiel-Ground, wenn man das so unterscheiden mag. Ja, ich habe Bock.
Für dich.
Für mich, ja. Ja, ja. Ich rede immer nur von mir hier im Podcast. Ich kann da nur für mich sprechen. Ich habe Bock. Ich freue mich aber ehrlich gesagt auch über die Länderspielpause, dass jetzt ein Wochenende nix ist.
Ja, nach dem Spiel heute hätte ich vielleicht lieber eher früher ein Spiel gehabt, weil man natürlich jetzt als Tabellenerster in die Länderspielpause geht, aber natürlich auch mit diesem etwas negativen Erlebnis. Aber gut, es ist halt jetzt so. Und ja, für mich ist das natürlich arbeitstechnisch hier immer eine angenehme Pause. Die nehme ich gerne mit.
Genau, und damit das für heute auch nicht mehr zu lang wird, können wir jetzt Tschüss sagen, oder?
Ja, denn das war's für heute, liebe Leute.
Ja, macht es gut. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt. Bis bald. Tschüss.
Da steht Abfragen. Mann,
ich habe auch gerade.
Wer hat denn da Abfragen hingeschrieben? Mann. Also, straight to pose.